Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Autos, Fahrräder, Fußgänger, E-Scooter, wem gehört eigentlich die Straße in Deutschland? Der Stadtverkehr hier, der ähnelt so ein bisschen einem Verteilungskampf. Es gilt oftmals das Recht des Stärkeren statt die Stärke des Rechts. Es geht hoch her zwischen Autofahrern, Radlern und Fußgängern. Und seit einer Woche haben wir noch einen Mitspieler seit dem 15. Juni, nämlich die E-Scooter. Sind eigentlich Tretroller, wobei treten muss man hier gar nicht mehr. Tretroller, die eine Batterie haben, die also elektronisch angetrieben werden. Schafft das neuen Stress? Wie schaffen wir es, dass möglichst alle entspannt von A nach B kommen? Das ist unser Thema heute. Sie können anrufen, mitdiskutieren. Was sind Ihre Erfahrungen? Fahren Sie lieber Rad? Fahren Sie lieber Auto? Sind Sie genervt von den Radfahrern? Sind Sie genervt von den Autofahrern? Was läuft gut in Ihrer Stadt? Was läuft schlecht? Unsere Telefonnummer ist 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Sie können uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Die Adresse ist Gespräch mit AE. @deutschlandfunkkultur.de Gespräch @deutschlandfunkkultur.de Meine Gäste heute im Studio sind Isabel Eberlein. Sie ist im Vorstand des Vereins Changing Cities. Der kämpft, kann man glaube ich so allgemein sagen, für eine lebenswerte Stadt. Und dazu gehört auch ein besseres Verkehrskonzept. Guten Morgen, Frau Eberlein.
Ja, guten Morgen.
Außerdem Wert Kanzler. Er ist Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, arbeitet dort vor allem als Verkehrsexperte und ist Autor mehrerer Bücher zum Thema Verkehrswende. Guten Morgen, Herr Kanzler.
Ja, schönen guten Morgen.
Ich fange bei Ihnen beiden an. Rad, Roller oder Auto, Frau Eberlein?
Am besten alles. Also und am besten so, dass alle bequem durch die Stadt kommen. Und momentan, das haben Sie ja schon angesprochen, gleicht es einem Verteilungskampf. Also auf den Straßen. Nicht alle kommen so voran, wie sie es möchten. Nicht alle kommen sicher von A nach B. Wir haben immer noch eine hohe Zahl der Verkehrstoten. Erst letzte Woche Samstag war der Deutsche Tag der Verkehrssicherheit. Mhm. Haben wir festgestellt, dass wir noch weit weg sind von der Vision Zero. Aber wir bei Changing Cities kämpfen dafür, dass alle bequem von A nach B kommen. Und momentan haben wir eine starke Ausrichtung aufs Auto. Also vor allem die Autos kommen gut durch die Stadt, während die anderen sich einen schmalen Streifen teilen müssen. Und ich meine, jetzt bin ich gerade hier die Bismarckstraße lang gekommen.
In Berlin?
In Berlin, ja. 10 Streifen fürs Auto, inklusive Parkstreifen an jeder Seite, in der Mitte und so weiter und ein 1 Meter breiter Radweg.
Herr Kanzler, was ist Ihr Mittel der Wahl, wenn Sie sich fortbewegen? Rad, Auto, E-Scooter?
Also es hängt von der Entfernung ab natürlich. Mhm. Innerhalb der Stadt vorwiegend das Rad und wenn es weiter weg geht, eher die Bahn. Aber das ist ja genau der Punkt, dass wir in der Tat über Jahrzehnte dafür gesorgt haben, dass ein Verkehrsmittel besonders bevorzugt wird bei der Raumverteilung. Das war so gewollt. Das war seit den 50er Jahren ein großes politisches, soziales Ziel. Jeder sollte Auto fahren und jetzt haben wir den Salat. Ne? Jetzt haben wir viel zu viele Autos. Ein Auto braucht 12 Quadratmeter, nur wenn es rumsteht. Und es steht ja, wie wir wissen, 23 Stunden und noch ein paar Minuten am Tag rum. Also das ist einfach das Grundproblem und da ranzugehen ist ganz schwierig, weil viele Leute dann sich auch sozusagen, die haben das Gefühl, das wird ihnen was weggenommen. Das steht ihnen zu, das ist so eine Art Gewohnheitsrecht, das hat sich über lange Zeit ergeben und glaube ich, dieser Konflikt, der wird hart werden.
Ich habe vorhin eingangs von einem Verteilungskampf auf den deutschen Straßen gesprochen. Habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben? Oder was sind so Ihre Erfahrungen, wenn Sie sich zum Beispiel mit dem Fahrrad bewegen, Frau Eberlein? Sie haben es ja vorhin mit der Bismarckstraße schon ein bisschen angedeutet.
Genau, ich bewege mich ja innerstädtisch hauptsächlich mit dem Fahrrad, muss ich gestehen. Ja, es ist unfair verteilt. Also Herr Kanzler hat es auch angesprochen, die letzten 70 Jahre haben wir vorzugsweise eine Planung fürs Auto in den Städten gemacht. Und Fahrradfahrer sind einfach am kürzeren Ende der Nahrungskette und FußgängerInnen sind am allerkürzesten Ende der Nahrungskette. Das heißt, wir bewegen uns auf einer maroden Infrastruktur, auf einer Infrastruktur, die nicht durchgängig ist in der Stadt und die auch mal abrupt enden kann an Bordsteinen und so weiter. Wir haben ganz viel in unseren Städten nur sogenannte Schutzstreifen, die eben eigentlich gar keinen Schutz bieten, sondern die müsste man eigentlich umbenennen. In anderen Ländern heißen diese Streifen Todesstreifen.
Oha, das weckt schlimme Erinnerungen.
Es weckt schlimme Erinnerungen und ich glaube, da müssen wir, wenn wir alle sicher unterwegs sein müssen, müssen wir unseren Platz einfach umverteilen.
Herr Kanzler, fühlen Sie sich wohl, wenn Sie Fahrrad fahren?
Also ich bemühe mich immer, Strecken zu wählen, die möglichst ruhig sind und ungefährdet. Das ist, wenn man Zeit hat und ein bisschen sich da reinfuchst, dann geht das. Aber wenn man oft kommt man eben in Situationen, da ist es gefährlich. Das ist so. Da muss man schon wirklich ein dickes Fell haben, muss Übung haben. Und deswegen verstehe ich auch viele Leute, die sagen, ich würde ja auch gerne Fahrrad fahren, aber ich traue mich nicht. Das ist einfach, dieses subjektive Unsicherheitsgefühl ist massiv. Und das ist übrigens genau der Grund, weshalb man in anderen Ländern, vorzugsweise ne, in den Niederlanden, gesagt hat, okay, wir machen eine ganz eigene Infrastruktur für Fahrradfahrer. Wir machen das an den Kreuzungen so, dass die vor den Autos stehen. Wir schaffen Fahrradwege, die geschützt sind, die abgetrennt sind vom Autoverkehr. Ich glaube, lange Zeit war man da mal unsicher, weil man gesagt hat, warum soll man die Verkehrsmittel trennen? Das ist ja irgendwie Unsinn. Aber ich glaube, es geht nicht anders. Es geht nicht anders, das zeigen die Erfahrungen. Wir brauchen auch, damit die Leute, die sich unsicher fühlen, aufs Rad steigen. Und das wollen wir ja auch. Und das wollen übrigens viele Leute auch aus Gesundheitsgründen beispielsweise. Damit das funktioniert, brauchen wir eine sichere, abgetrennte eigene Infrastruktur für Fahrräder. Und das kann nur, wir kommen wieder auf den Verteilungskampf, zu Lasten des Autos gehen, weil wir haben nicht unbegrenzt Platz in der Stadt.
Wer ist der aggressivste auf den deutschen Straßen?
Das kann man nicht sagen. Also das meine ich, das ist, ich, vielleicht wollen Sie mir jetzt eine Aussage entlocken.
Nein,
ich irgendwo,
das ist eine offene Frage. Das ist eine offene ich könnte Frage. Nämlich, wenn ich jetzt nämlich einen Autofahrer fragen würde, würde ich sagen, ja, die Radfahrer. Also der hat mich schon wieder geschnitten. Also der glaubt, der kann sich alles erlauben. Wenn ich einen Fahrradfahrer fragen würde, würde er sagen, ja ganz klar, der Autofahrer. Also ich will ja gerade ausfahren, der biegt rechts ab, der sieht mich nicht. Deswegen war die Frage schon offen gestellt. Was ist Ihre Erfahrung?
Ich glaube, alles Mögliche. Es gibt in jedem Verkehr, also das Verkehrsmittel an sich erlaubt nicht, sagt nichts über meine Fahrfähigkeit aus und meinen Respekt im Straßenverkehr. Es gibt Menschen mit wenig Rücksicht unter allen Verkehrsteilnehmern. Und ich glaube, man setzt ganz schnell die Brille auf. Es ist ja auch psychologisch bewiesen, dass wenn ich im Auto sitze, solidarisiere ich mich mit den Autofahrenden. Und ich möchte einfach schnell von A nach B kommen. Und da ist das Verkehrsmittel nicht im Vordergrund, sondern ich möchte schnell von A nach B. Und alle anderen Verkehrsteilnehmer sind mir dabei im Weg. Und das geht sowohl Autofahrenden so als auch Radfahrenden. Und deswegen ist es da wichtig, dass alle ihren Platz haben, dass alle ihre Infrastruktur vorfinden und das wäre auch besser für die Autofahrenden. Also ich meine, Autofahrende haben, glaube ich, auch Angst, wenn sie rechts abbiegen, dass sie jemanden mitnehmen. Hm. Und es ist eben auch, also ich glaube auch, dass Lkw-Fahrende davor Angst haben, wenn sie eben rechts abbiegen und sich so langsam vortasten müssen, was sie ja auch de facto müssen, um eben niemanden zu gefährden. Weil wir können auch die Diskussion über einen toten Winkel führen. Meiner Meinung nach gibt es keinen toten Winkel, sondern man muss sich einfach, lernt man in der Fahrschule, man muss sich so langsam in der Kreuzung vortasten. Und wenn wir dann über sicheres Kreuzungsdesign sprechen, dann ist es so, dass die rechts abbiegenden Fahrradfahrer am besten gar nicht in den fließenden Verkehr mit abbiegen, sondern vorher abbiegen.
Herr Kanzler, Sie haben vorhin schon das Stichwort Niederlande angesprochen, als es um Verkehrskonzepte und Schutzzonen für Fahrradfahrer ging. Würden Sie sagen, dass die Aggressivität im Straßenverkehr, vor allem im deutschen Straßenverkehr, und ich meine jetzt nicht einen Verkehrsteilnehmer besonders, ich meine das ganz allgemein, würden Sie sagen, das ist typisch deutsch?
Nein, das ist nicht typisch deutsch, aber wenn wir die Niederlande uns mal anschauen, da ist die Situation insgesamt etwas weniger aggressiv. Das liegt aber daran, dass viele Autofahrer eben auch Radfahrer sind. Und zwar nicht nur am Wochenende mal so einen kurzen Trip ins Grüne, sondern viele holländische Autofahrer sind auch Fahrradfahrer und haben deswegen auch einen anderen Blick darauf. Das heißt, diese Rücksichtnahme hängt unter anderem damit zusammen, dass wir einen sehr hohen Fahrradanteil haben. Und ich glaube schon auch, das wäre eine interessante Forschungsfrage, ob in den Städten, wo wir einen hohen Fahrradanteil haben, wo wir da vielleicht weniger Aggressivität haben im Straßenverkehr insgesamt.
Das führt mich nochmal zu Frau Eberlein. Changing Cities ist ja vernetzt in Deutschland, auch mit anderen Städten. Die Musik spielt hier nicht nur in Berlin. Sie haben das vorhin im Vorgespräch erwähnt, mit anderen Städten. Auch Städten, wo das Konzept für Fahrradfahrer besser funktioniert. Ist es tatsächlich auch so, dass Sie da Rückmeldungen bekommen, dass dort auch ein anderes Klima herrscht auf den Straßen?
Also ich mache vielleicht noch mal einen Schritt zurück, was wir bei Changing Cities dann überhaupt machen. Also wir haben uns eigentlich zusammengetan, um eben die Städte zu verändern mit dem Werkzeug Fahrrad. Also unser Werkzeug, die Städte zu verändern, ist eben mit einer besseren Fahrradinfrastruktur. Und da haben wir in Berlin einen Volksentscheid auf die Beine gestellt vor 3 Jahren, 100.000 Unterschriften in 3 Wochen gesammelt und haben damit gezeigt, okay, da ist ein Wunsch in der Gesellschaft da für Veränderung und die Politik hat es wahrgenommen und hat es zum ersten Mobilitätsgesetz Deutschlands gemacht. Soweit in Berlin die Situation. Mit dieser Herangehensweise, dass sich engagierte Bürgerinnen zusammengetan haben, haben wir andere Städte inspiriert. Also zum Beispiel in Bamberg, in Tübingen, Rostock, Frankfurt, Darmstadt. Es gibt jetzt auch das Bundesland NRW, wo so eine landesweite Initiative gestartet ist. Das heißt, es ist wirklich kein Berliner Phänomen, sondern quer durch die Republik. Und aber was das Aggressivitätsverhalten angeht, glaube ich, dass es sehr viel damit zu tun hat, wie der Raum ausgestaltet ist und dass das durch die Bank in allen Städten der Fall ist. Dass es nicht nur ein Berliner Phänomen ist. Hier wird es halt vielleicht nochmal, hier haben wir eine größere Stadt, eine größere Ansammlung. Dadurch wird es vielleicht nochmal intensiviert. Aber das Problem der Rücksichtnahme gegenseitig, das ist deutschlandweit vorhanden.
und aus gesamt Deutschland. Können Sie uns anrufen, können uns Ihre Erfahrungen mit den Situationen im Verkehr schildern, egal ob Sie Radfahrer, Autofahrer, E-Scooter vielleicht auch sind, Fußgänger, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Rufen Sie uns an, sagen Sie uns Ihre Meinung, was läuft gut, was läuft schlecht. Unsere Telefonnummer ist 0800 2254 2254 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns, wenn Ihnen das lieber ist, eine E-Mail. gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Aus Gütersloh ruft uns Holger Piel an. Guten Morgen, Herr Piel.
Einen schönen guten Morgen.
Was sind Ihre Erfahrungen in Gütersloh zum Beispiel, wenn Sie sich durch die Stadt bewegen?
Also Gütersloh ist jetzt Großstadt geworden mit über 100.000 Einwohnern und die hiesige Stadtverwaltung möchte Gütersloh zu einer Fahrrad- und zu Fußgehstadt machen und das Auto am liebsten komplett aus der Innenstadt verbannen. Ich beobachte diese Entwicklung mit großer Sorge, denn jetzt stellen Sie sich mal vor, man bietet hier auch keinen vernünftigen ÖPNV an. Der wäre ja eine Möglichkeit, trotzdem gut in die Stadt reinzukommen. Ich will Ihnen Beispiel geben. Man lässt hier um 20 Uhr den letzten Bus fahren und danach bietet man nur noch andere Sommeltaxi-Angebote an. Dasselbe auch am Sonntag. Da fährt hier der erste Bus um 13 Uhr und davor muss man auch anrufen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wollen abends noch aus dem Kino rauskommen, dann kommen Sie nicht mehr nach Hause. Und ich halte nichts von so einer überalten Klimaschutzpolitik. Das Argument nützt nämlich die Stadt Gütersloh, um das Auto aus der Innenstadt zu verbannen und nur noch auf Fahrrad und zu Fuß gehen zu setzen. Und jetzt stellen Sie sich auch mal vor, Sie sind Unternehmer, müssen Ihre Waren in die Innenstadt kriegen oder als Handwerker Ihre Kunden besuchen. Die Kunden müssen auch zu Ihnen hin. Hier gibt es auch eine Initiative von den Einzelhändlern hier, die sagt, das darf nicht passieren, weil es sonst immer mehr zu Ladenschließungen und Arbeitslosigkeit kommt. Ich warne mal vor dieser überalten Klima- und Verkehrspolitik. Man muss den ÖPNV stärken. Mhm. Und das hier fordern auch die Friday for Future Kids, dass man hier den ÖPNV stärkt. Bloß die Stadtwerke kommt hier seit Jahren schon nicht in den Quark. Ich schreibe Leserbriefe, ich nehme an Workshops teil. Nein, man argumentiert stets an einer mangelnden Wirtschaftlichkeit des öffentlichen Personennahverkehrs hier. Also man spart sich hier einerseits beim Stadtbus zu Tode und will hier wohl aufs Fahrrad fahren sitzen. Was machen auch Menschen mit Behinderung und Senioren dann? Mhm. Viele können gar nicht mehr Radfahren und sind auch schlecht zu Fuß. Das wird alles total vergessen.
Herr Piel, vielen Dank für Ihre Eindrücke aus Gütersloh. Also, Gütersloh will Fahrradstadt werden, denkt aber zu kurz, stärkt zum Beispiel nicht den öffentlichen Personennahverkehr. Herr Kanzler, Sie würden, das weiß ich, auch sehr gerne weniger Autos haben in den Innenstädten. Aber wenn Sie das aus Gütersloh von Herrn Piel hören, was sagen Sie dazu? Ist das ein typisches Beispiel? Man will viel, aber denkt es nicht richtig klar durch?
Naja, ich kann das jetzt im Fall Gütersloh nicht wirklich im Detail beurteilen, ob die Stadt das nicht durchdenkt. Da natürlich ist das doch klar, wenn man den Autoverkehr beschränkt, dann muss man Alternativen bieten. Und es kann nicht nur Fahrrad und zu Fuß gehen sein. Das ist logisch. Das muss ein öffentlicher Verkehr sein, der gut ist, der eben nicht um 20 Uhr endet und der nicht nachher nur in einem Anruf-Sammeltaxi übrig bleibt, sondern das muss ein guter ÖPNV sein. Aber ich meine, da gibt es natürlich auch ein Wechselverhältnis. Solange wir diesen überbordenden Autoverkehr haben, will niemand in den Bus, ne? Außer ein paar Schüler und ein paar, die darauf angewiesen sind. Das heißt, erst dann, wenn man auch weiß, man kommt eben nicht mehr einfach überall mit dem Auto so hin, wie das jahrelang der Fall war, sondern ich muss mir überlegen, auch mit dem Bus zu fahren, wenn ich nicht mit dem Rad fahren will, dann wird auch das Angebot steigen. Also das ist ja ein Wechselverhältnis. Hm. Und da muss man als Stadt auch ein bisschen in Vorleistung gehen. Da muss man sagen, okay, wir machen das den Autofahrern schwer, aber gleichzeitig bieten wir auch, und das muss man auch gut ankündigen, neue Möglichkeiten mit dem ÖPNV. Und der muss dann auch gut sein. Aber ich meine, wenn noch mal ein Stichwort, überalter Klimaschutz. Also das scheint mir nun wirklich ein Ausdruck zu sein, der in dem Zusammenhang überhaupt nicht passt. Wir sind weit hinterher beim Klimaschutz und wir müssen deutlich schneller werden. Das heißt, das Problem ist eigentlich noch viel drängender. Und von daher, also so zu argumentieren, so überalter, nun lass uns mal ein bisschen abwarten. Die Möglichkeit haben wir nicht mehr. Wir müssen dringend was tun und da muss man jetzt nicht nur gucken, was nicht funktioniert, sondern muss sich überlegen, was könnte funktionieren und was muss man dafür tun, dass wir einen vernünftigen ÖPNV haben.
Mhm. Doris Fleischer ruft uns an. Frau Fleischer, einen schönen guten Morgen auch Ihnen.
Ja, guten Morgen.
Ich glaube, Sie rufen aus Berlin an, sich das richtig?
Ja, das ist richtig.
Was ist Ihre Meinung zum deutschen Straßenverkehr? Was denken Sie?
Also ich bin hier in der Stadt mit allen drei Verkehrsmitteln unterwegs, sowohl viel als Radfahrer, gelegentlich als Autofahrer, wie es sich eben anbietet, wenn ich eben Strecken zurückzulegen habe, die schlecht im öffentlichen Nahverkehr zu erreichen sind oder einzukaufen, und auch regelmäßig mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und ich muss an allen drei Medien muss ich meckern. Es Was? Funktioniert überhaupt nichts hier in der Stadt. Das fängt an mit dem Fahrrad. Also ich bin selber schon auf dem Radweg verunfallt, dass irgendein parkendes Auto mir die Tür an den Kopf gehauen hat.
Oh ja, das gibt's oft, ja.
Dann komme ich regelmäßig am Alexanderplatz vorbei, da dann am, als Autofahrer. Da ist die rechte, neben der Rechtsabbiegerspur eine Radfahrerspur, und die Ampelregelung ist so katastrophal, dass eventuell 20 Radfahrer und ein Auto rechts rumkommt. Den Rückstau brauche ich nicht erklären. Das ist für die Radfahrer gefährlich, und den Verkehr, den schadet es auch extrem. Dann diese vielen Mietfahrräder, die in der Stadt rumstehen. Da kommen dann Leute irgendwo aus der Provinz, die vielleicht dort nicht mal Radfahren, und wenn, denn unter anderen Verkehrsverhältnissen, die hier total gefährdet sind und die auch die anderen Verkehrsteilnehmer gefährden. Dann der öffentliche Nahverkehr. Ich bin früher regelmäßig mit dem Fahrrad zur S-Bahn gefahren und dann mit der S-Bahn in die Stadt rein zur Arbeit. Der Nahverkehr ist so schlecht geworden, dass ich irgendwann damit aufgehört habe und jetzt mit dem Auto zum Park- und Reitparkplatz fahre und eben ein anderes öffentliches Verkehrsmittel nehme. Das sind überalterte Verkehrsmittel. Oder wenn sie neue Züge einführen, dann haben die plötzlich nur noch halb so viele Blitzplätze wie vorher. Was ja auch noch nicht Sinn der Sache sein kann. Und der dritte Punkt, der Autoverkehr, da wurde vorhin gesprochen von einer Straße, ich habe es jetzt vergessen, welche es war, die neunspurig ist.
Bismarckstraße, glaube ich, war es.
Ja, genau. Ich wohne im Ostteil der Stadt, und hier werden systematisch die ohnehin kargen Verkehrsmöglichkeiten zurückgebaut. Also es gibt viele Straßen, da gibt es auch eine Autospur, eine Radspur. Das kann es nicht sein. Also neunspurige Straßen wünsche ich mir nicht. Aber das, was hier passiert an Verkehrsberuhigung, ist suboptimal. Also es funktioniert überhaupt nicht. Und so eine große Stadt wie Berlin, da sollte ein bisschen mehr funktionieren.
Frau Fleischer, ganz herzlichen Dank für Ihre Eindrücke, Ihre Kritik. Ich frage mal in die Runde. Wir haben ja hier mit Frau Eberlein und Herrn Kanzler zwei Berliner. Nichts funktioniert, weder ÖPNV noch für die Fahrradfahrer noch für die Autofahrer. Ist das auch Ihr Eindruck?
Also ich stimme Ihnen teilweise zu, dass es natürlich schwierig ist, aber ich würde es nicht so radikal formulieren wie Sie. Was den Radverkehr angeht, ist da ein großer Handlungsbedarf. Das sehe ich auch. Wir brauchen eine bessere Infrastruktur, und da setzt sich ja Berlin jetzt für ein, auch wenn viel zu langsam. Da geht was vorwärts, wenn es auch in der Verwaltung noch sehr stark hakt. Wir haben jetzt ein Jahr das Mobilitätsgesetz und drei Straßen mit gesicherter Radinfrastruktur geschaffen, dass sie wenigstens auf dem Radweg nicht mehr verunfallen müssen.
Das ist nicht viel.
Ja, das ist noch ein bisschen Handlungsbedarf, dass da ein bisschen schneller geht. Was den ÖPNV angeht, muss ich sagen, dass meine Erfahrung ist, dass der ÖPNV in Berlin sehr gut ausgebaut ist. Ich meine, wir hatten jetzt gerade gehört, wie es in Gütersloh ist, dass da um 20 Uhr der letzte Bus fährt. Da haben wir in Berlin schon ein großes Glück. Klar ist es auch so, dass es vielleicht da noch Sicherheit oder dass es da noch irgendwie Verbesserungsmöglichkeiten geben kann, was die Aufenthaltsqualität nachts oder zu anderen Uhrzeiten angeht. Das sehe ich auch so, aber ich weiß auch gleichzeitig, dass die BVG ja wahnsinnig in neue Wagen investiert und dass wir den ÖPNV wirklich hier auch nochmal ausbauen müssen.
Aber da sagt Frau Fleischer ja, die neuen Wagen haben zu wenig Sitzplätze.
Naja, dann müssen die eben länger werden wieder. aber das ist ja auch im ÖPNV so ein schöner, da bestellt man jetzt Wagen und in 7 Jahren werden die dann geliefert. Das ist halt ein systemisches Problem. Und gleichzeitig müssen wir diese Alternativen aber schaffen, wie wir es vorhin eben hatten, weil anders bekommen wir die Leute nicht vom Auto weg. Was jetzt die Autoinfrastruktur angeht, muss ich auch nochmal darauf eingehen. Diese Umverteilung findet eben statt. Und wenn wir wollen, dass irgendwo alle ein bisschen besser unterwegs sind, und wenn wir auch mal gucken, dass wir nämlich nicht Verkehr produzieren wollen, sondern Mobilität, und auch schauen, wie viele Menschen sind denn im Auto unterwegs und wie viele Menschen sind denn generell unterwegs. Und wenn wir unsere Stadt daraus ausrichten, dass Menschen mobil sind, müssen wir ein bisschen davon weg, dass Autos mobil sind. Weil bis jetzt ist die Stadt darauf ausgerichtet, dass Autos eben in der Stadt mobil sind. Und das heißt eben auch, dass sie sagen, okay, wenn wir Straßen umbauen, dann heißt das eben auch eine Umverteilung des Raumes. Und wir stellen ja auch immer wieder fest, Herr Kanzler, da können Sie vielleicht auch noch was zu sagen, je breiter wir die Straßen bauen, desto mehr Verkehr erzeugen wir. Und dass wir eben auch, wenn wir sagen, okay, wir müssen den Verkehr ein bisschen umlenken und den Verkehr vielleicht auch raus aus den eher wohnorientierten Straßen bringen, da muss einfach ganz klar eine Umverteilung des Raums stattfinden.
Ja, vielleicht können wir das auch nochmal anhand von zwei Zahlen sich klar machen. Wir haben in Berlin, wenn wir jetzt nur im Fall von Berlin, wir reden ja hoffentlich nachher auch noch über andere Orte und Gegenden, aber wir haben ungefähr 30% Autoanteil, was die Wege angeht in der Stadt. Ne? Und der Platzanteil ist weit mehr als das Doppelte. Mhm. Über 60% der Verkehrsfläche ist im Auto vorbehalten für lediglich 30% der Wege. Das sind sozusagen zwei Zahlen, die ganz klar zeigen, wie ungleich der Raum verteilt ist. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ein Auto braucht 12 Quadratmeter, nur wenn es rumsteht. Wenn es fährt, braucht es noch mehr. Und da sitzt dann einer drin, ne? Oder 1,2 statistisch. Ne? Und das dann noch in Dingern, die viel zu groß sind. 2,5 Tonnen für 80 Kilo Lehmgewicht. Ne? Und das sind einfach unverhältnismäßige Dinge, die haben sich entwickelt. Und jetzt kommen Leute wie Changing Cities oder auch andere, oder ich würde sogar sagen, die Mehrheit derer, die in der Innenstadt von Berlin lebt, und sagt, das muss sich ändern. So. Und dann kommen auch so Reaktionen, ja, aber doch nicht, das geht aber nicht und der ÖPNV ist nicht gut und so. Und dann kommen lauter so Abwehrmechanismen. Statt zu sagen, und da würde ich jetzt mal Wert drauf legen, zu sagen, was gewinnt man denn, wenn man unverteilt? Was hat man an zusätzlicher Lebensqualität? Was hat man an Sicherheit für Radfahrer? Was hat man an Möglichkeiten, auch übrigens Straßen, riesige Straßen, neun Spur zurückzubauen, um da was anderes zu machen? Also ich würde schon sagen, man muss erstmal auch gucken, was gewinnt man, wo liegen die Chancen und nicht immer gleich gucken, oh Gott, das geht nicht oder da gibt es Verlierer oder da gibt es irgendwie was sowieso nicht funktioniert. Also wenn wir das ein bisschen positiv wenden, glaube ich, liegen enorme Chancen, weil wir einfach, muss man nur mal in die Stadt gucken, weil welche Flächen werden da vernutzt oder beziehungsweise suboptimal, Stichwort suboptimal, eingesetzt und sie könnten ganz anders genutzt werden.
Frau Fleischer, wenn Sie sich das aussuchen könnten und wir hätten jetzt für alle drei Verkehrsfortbewegungsmittel, die Sie angesprochen haben, die gleichen Qualitäten, was würden Sie am liebsten nutzen in Berlin? Fahrrad, ÖPNV oder Auto?
Wir sind gerade in der Diskussion, ob wir uns jetzt, wenn wir dann beide Rentner sind, nochmal ein Auto zulegen. Mhm. Ich würde zum Beispiel das Carsharing bevorzugen, aber am Stadtrand gibt es kein Carsharing.
Okay, also Carsharing wäre für Sie
eine Möglichkeit. Also die anderen Verkehrsmittel benutze ich sowieso.
Ja.
Aber ab und zu braucht man halt mal ein Auto. Aber es gibt hier keinen Carsharing.
Ist auch noch ein Gedanke, den wir nachher aufgreifen werden. Frau Fleischer, vielen Dank für Ihren Anruf und noch ein schönes Wochenende.
Ja, gerne.
Danke, tschüss. Aus Höver im Landkreis Celle ruft uns Tobias Engel an. Guten Morgen, Herr Engel.
Schönen guten Morgen.
Sie sind Autofahrer, Fahrradfahrer. Was ist Ihr Mittel der Wahl?
Ich bin Berufskraftfahrer und bin auch, wenn ich da durch die Großstädte fahre, so durch Hamburg oder durch Hannover überwiegend, dann kriege ich das blanke Entsetzen, wie die Autofahrer so kurzsichtig fahren. Also die schauen nur bis zur Stoßstange und nicht weiter. Und dementsprechend auch das aggressive Fahren in Sachen Überholen, haben auch Angst, einen LKW vor sich zu haben, überholen also einen LKW, obwohl es keinen Sinn macht, kurz vor der Ampel und so. Und das sind solche Situationen, die ich auch sehr oft auch bei Radfahren auch mitkriege, was da auch zurzeit läuft. Also es ist ein regelrechter Krieg. Und dabei, das Abhilfe zu leisten, bin ich der Meinung, dass man dann wirklich die Verkehrsthemen öfters mal zur Fahrschule schicken müsste. Also die Laufzeit der Führerscheine auf 5 Jahre zu begrenzen, dass man da also nochmal einen Test machen muss, dass man das also psychologisch die Leute wieder mal dort zurückholen, wo es eigentlich ein Miteinander wieder entsteht. Dass man merkt, man fährt zusammen und nicht gegeneinander. Und wenn man das in der Natur selbst sieht, wie Tiere miteinander im sogenannten Verkehr miteinander umgeht, dann ist so vieles dichter und da gibt es keinen Stau. Und das ist bei uns ja Menschen dementsprechend nicht der Fall.
Sie greifen einen interessanten Aspekt an. Der Führerschein in Deutschland ist ja normalerweise so, Sie machen ihn einmal, dann haben Sie ihn Ihr Leben lang. Und Sie schlagen jetzt vor, nee, das kann so nicht sein. Man müsste eben alle 5 Jahre nochmal checken, zumal wahrscheinlich die meisten, auch gerade was die Theorie betrifft, unheimlich viel vergessen haben.
Sehr viel sogar. Naja, vor allen Dingen auch dieses Verhalten, dass man in ihrem PKW oder auch im LKW glaubt, man ist König auf der Straße und der Weg gehört mir alleine und der Rest müsste sich nach mir richten. Das sieht man auch sehr oft auf der Straße mit Unverständnis. Ne?
Frau Eberlein, Sie haben gerade heftig genickt bei dem Vorschlag von Herrn Engel.
Naja, ich muss sagen, erstmal hallo Herr Engel, ich finde auch die Beobachtung von Ihnen sehr interessant, dass man sich als Autofahrende oder als Lkw-Fahrende so ein bisschen als König der Straße empfindet. Das liegt aber auch daran, dass die Infrastruktur eben so ausgelegt ist. Ne? Manchmal, wenn ich halt den Platz habe, dann fühle ich mich vielleicht so. Ich beobachte das auch sehr oft, dass die Regeln, die man in der Fahrschule lernt, nicht unbedingt mehr umgesetzt werden. Deswegen habe ich hauptsächlich genickt, weil ich eben feststelle, dass da viel Wissen, glaube ich, wieder verloren geht, was man dann nicht nur am theoretischen, sondern auch am praktischen Wissen. Man geht oft in die Fahrschule und danach ist man in der Realität und alles sieht ganz anders aus. Man vergisst, dass man Radfahrende mit einem Abstand von 1,5 Metern überholt. Man vergisst vielleicht als Radfahrer dafür auch mal Handzeichen zu geben und so weiter. Also es ist wieder durch alle Verkehrsteilnehmer eigentlich der Fall. Ich bin aber unschlüssig, ob man das durch so eine Alle-5-Jahre-Regel wirklich hinbekommt. Und ob man nicht irgendwie eher diesen Bewusstseinswechsel braucht, dass wir die Verkehrsmittel unterschiedlich verwenden und dort die Perspektiven schärfen. Also wir haben das jetzt auch mal versucht, mit einem Projekt eben auch mit Lkw-Fahrenden zusammenzuarbeiten. Wie ist denn die Perspektive von dem Lkw-Fahrenden? Ich fahre jetzt sehr selten leider einen Lkw und kann mir das auch nicht so gut vorstellen. Ich fahre höchstens mal einen größeren Transporter, wenn ich mal in der Stadt umziehe oder was Großes transportieren muss. Und wie ist denn da meine Perspektive? Und ich glaube, da müssen wir diesen Perspektivenwechsel eigentlich ein bisschen mehr schulen und dass man da viel mehr Empathie und viel mehr durch erreicht, als durch vielleicht so ein reines Regelabfragen.
Herr Engel, Sie selber fahren ja berufsmäßig sehr viel Auto. Hilft Ihnen diese Praxis, diese Erfahrung eben auch anders, die Verkehrsteilnehmer wahrzunehmen, da vielleicht auch mehr Routine reinzubekommen, als jemand, der, sagen wir mal, einmal im Jahr sein Auto anrührt? Herr Engel?
Ja.
Sie denken nach, okay.
Ich meine... Ich bin Meinung, man muss wirklich mehr Praxis auch kriegen. Vor allen Dingen, wenn man selber als ein Pkw-Fahrer auch mal sieht, wenn man als Lkw-Fahrer wirklich auf alles immer achten muss. Und der Anhalteweg vom Lkw ist ja 8-mal länger als beim Pkw zum Beispiel im Stadtverkehr. Das vergessen die meisten ja auch zum Beispiel, ne? Dass man da wirklich höllisch aufpassen muss auf alle Teilnehmer. Weil wenn was passiert, dann heißt das erstmal der Lkw-Fahrer ist erstmal schuld, weil der ja hoch sitzt und alles sieht. Aber das ist da im Straßenverkehr meistens ja aus.
Ja. Aber so
da, wo da muss man, ist man sehr in Erklärungsnot, um da klarzumachen, dass man eben nicht schuld hatte, wenn der Radfahrer von rechts kommt und einfach schwupps über die Straße fährt, wo der Lkw-Fahrer dreimal reinguckt, in den Weitwinkelspiegel sogar und meint, es ist frei, man fährt und auf einmal ist der Radfahrer da und das ist schon irre sowas. Ne? Ich habe sowas auch schon mal erlebt.
Herr Engel, ganz vielen Dank für diese Eindrücke, für diese Perspektiven, eben auch aus der Sicht des Lkw-Fahrers. Danke, Herr Engel.
Bitte schön.
Schönen Tag noch. Aus München ruft uns Herr Franz Regler an. Guten Morgen, Herr Regler.
Guten Morgen. Also, ich bin 76 Jahre alt und fahre seit meinem 18. Lebensjahr Auto und bin viel in München unterwegs und überhaupt viel mit dem Auto auch. Und Radfahrer bin ich überhaupt keiner, wenn dann Fußgänger oder mit dem öffentlichen Straßenverkehr. Was schon gesagt wurde und was mir auffällt, es ist eine derartige Hektik inzwischen, wenn ich in die Stadt reinfahre, weil ich mal da fahren muss gelegentlich, da, wenn ich ein bisschen einen größeren Abstand halte zum Vorfahren, zu meinem Vorausfahrenden, dann muss sofort einer in die Lücke rein. Und es ist ein Stress und eine Hektik, wie ich sie eigentlich nur, ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer.
Herr Kanzler,
dagegen ein Mittel weiß ich natürlich nicht.
Herr Kanzler, haben Sie auch das Gefühl, es wird immer schlimmer auf Deutschlandstraßen?
Ja, zumindest wird es nicht besser, aber also ich hätte schon Mittel, Geschwindigkeitsreduktion, also das 30 km/h als Regelgeschwindigkeit.
In den Städten.
In den Städten. Das ist übrigens eine Forderung, die verkehrspolitisch seit Jahren auch vom Städtetag und von vielen, die sich damit beschäftigen, erhoben wird, weil dann würde sozusagen Regelgeschwindigkeit tatsächlich 30 sein. Das muss dann übrigens auch überwacht werden, systematisch. Die Ampeln müssen entsprechend geschaltet werden. Und nur dann sozusagen als Ausnahme schneller, da wo tatsächlich Verbindungsstraßen sind, wo es auch nicht diesen Konkurrenzkampf um den Platz auf der Straße gibt, wo wir eine Infrastruktur für die Fahrräder getrennt haben, da kann man drüber reden. Aber als Regelgeschwindigkeit 30, das wäre das Erste. Da würden wir schon mal so eine gewisse Entschleunigung da reinbringen. Das Zweite ist, auch das haben wir ja vorhin bei dem Berufskraftfahrer in Engel schon gehört, natürlich sind viele, die beruflich unterwegs sind, natürlich doppelt unter Stress, weil nehmen wir nur diese Auslieferungsfahrzeuge, die müssen ja ein bestimmtes Kontingent schaffen. Die haben ja sozusagen richtig Druck auch von ihren Vorgesetzten, dass sie das hinkriegen. Und das hat was natürlich damit zu tun, und das ist tatsächlich viel mehr geworden, dass diese Lieferdienste massiv in den Städten zugenommen haben und die sind alle wahnsinnig schnell unterwegs. Sie wollen alle ihre Pakete loswerden, noch dazu manchmal 3-4 sozusagen parallel nebeneinander. Und da muss man natürlich verkehrspolitisch auch und stadtpolitischen Riegel vorschieben und sagen, das kann nicht sein, dass da die Stadt geflutet wird mit diesen Leuten, die wie die Verrückten diese Pakete rumtragen, von denen ein großer Teil dann wieder zurückgeschickt wird, weil die Schuhgröße nicht passt.
Manche bestellen sich auch gleich 2 verschiedene Größen.
Ne? Genau, solche absurden Dinge, das kann auf Dauer nicht funktionieren. Das müssen wir entweder ganz einschränken oder wirklich so reglementieren, dass sich das nicht mehr lohnt. Und das muss auch teurer werden. Es kann nicht sein, dass das billiger ist, als in einem Einzelhandelsladen zu kaufen. Also da müssen wir auch strukturell ran. Also erste Forderung, generell die Geschwindigkeit in der Stadt absenken. Und es muss gute Gründe geben, dass man schneller fahren kann. Und das Zweite ist, wir müssen auch diesen Quatsch mit diesen Lieferdiensten, da müssen wir uns wirklich was überlegen. Da müssen wir uns übrigens auch in die eigene Nase fassen, warum muss man dieses Zeug alles bestellen und dann wieder zurückschicken.
Zumindest in der Stadt ist das äußerst fragwürdig, wo es ja genügend Geschäfte gibt. Herr Regler, wären das 2 Vorschläge, mit denen Sie was anfangen können? Erstens Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30, zweitens weniger Lieferfahrzeuge?
Sehr gut, also speziell jetzt die Reduzierung der Geschwindigkeit meinetwegen generell auf 30. Ich glaube, das würde was bringen. Aber darüber wird ja schon seit Jahrzehnten gestritten und es bewegt sich nichts vorwärts. Das ist, ich weiß nicht, was da alles, welche Kämpfe da innerhalb dieser Teilnehmer stattfinden, dass da nichts vorwärts geht. Mit 30 km/h in München haben wir das einmal eine Zeit lang gehabt und dann ist es sang- und klanglos wieder abgeschafft worden.
Frau Eberlein, haben Sie eine Ahnung, warum das nicht gemacht wird? Fehlt den Politikern der Mut?
Ich glaube, also da muss man auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Es gibt ja immer Verkehrspolitik, die auf kommunaler Ebene stattfindet. Das ist ein Großteil der Verkehrspolitik, aber es gibt natürlich auch einen Bundesrahmen, der da vorgegeben wird vom Bundesverkehrsministerium. Und solche Hebel, die setzt man auf Bundesebene auch an, dass man auf Bundesebene Richtlinien schafft, die man dann wo man auf Bundesebene auch sagt, da müssen wir unsere Gesetzgebung ändern. Also da müssen wir einfach da auch ein Umdenken mit reinbringen und dann wird es wieder in alle anderen Kommunen übertragen. Und ich meine, wir haben jetzt nun mal gesehen, dass die letzten Jahrzehnte oder zumindest mehr als das letzte Jahrzehnt eigentlich in einer sehr konservativen Haltung des Bundesverkehrsministeriums sind. Da passiert nicht viel, da passiert auch nicht viel in Bezug auf eine Verkehrswende. Da passieren eigentlich im Grunde genommen nur ein paar gute Marketingkampagnen und sonst passiert eigentlich wenig Veränderung. Egal, ob wir da über Geschwindigkeitsreduzierung sprechen, ob wir über Helmpflicht sprechen oder eben ob wir über die Zulassung von E-Tretrollern sprechen. Das ist aus meiner Beobachtung eigentlich nicht mehr als irgendwie jede Woche eine Pressemitteilung und eine Marketingkampagne, ohne aber wirklich eine Implementierung dahinter. Ich wollte aber noch mal kurz darauf eingehen, was der Herr Regler vorhin gesagt hat zum Stress. Das ist nicht nur eine individuelle Wahrnehmung von Ihnen, sondern es gibt auch eine Forschung von der Charité hier in Berlin. Das ist ein Buch, das heißt Stress in the City. Und das heißt, dass ein Autofahrer, ich glaube, das ist in London aufgenommen worden, ein Autofahrer hat ein Stresslevel wie ein Kampfpilot im Einsatz in der Stadt London. Und das heißt eben auch, dass ich nochmal eben auch ergänzen möchte, was Herr Kanzler gesagt hat. Also neben der Geschwindigkeitsreduzierung ist es natürlich wichtig, dass wir auch andere, also technische Assistenz auch einführen, zum Beispiel bei Berufskraftfahrern den Abbiegeassistenten, was ja auch Herr Engel vorhin meinte. Das ist, also wir müssen diese Gefahr des Rechtsabbiegenden für Radfahrer minimieren. Also es ist die häufigste Todesursache für Radfahrer und da können wir ran. Da gibt es Möglichkeiten für schon. Und eben auch, also was den Lieferverkehr angeht, es gibt immer noch Sachen, die auch, da muss man auch drüber nachdenken, wer parkt da in zweiter Reihe, was auch wieder eine hohe Verkehrsgefährdung ist. Vielleicht braucht man da Lieferzonen, aber ich stimme Ihnen auch zu, man braucht einfach eine Reduktion und auch ein Bewusstsein der Bestellungen. Es gibt jetzt ja auch in Berlin schon erste Ansätze, dass man das auf Lastenrädern umverteilt die Auslieferung, weil es wird immer noch kommen. Also es wird Anlieferungen geben, aber wir müssen die Anzahl der Lieferungen reduzieren.
Herr Regler, Stresslevel eines Kampfpiloten, meine Güte. Fahren Sie weiter trotzdem vorsichtig in München, fahren Sie bedächtig, lassen Sie sich nicht drängeln und danke für Ihren Anruf.
Das sowieso, aber das ist ja das Problem, ich werde dann von allen angehupt.
Ja, lassen Sie sich nicht kirre machen in München, fahren Sie vorsichtig.
Also ich finde die Diskussion jedenfalls sehr interessant und alle Aspekte kommen ja zur Sprache. Vielen Dank.
Wir danken Ihnen auch, Herr Regler. Barbara Lücke ruft uns an. Frau Lücke, einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie rufen uns woher an? Ich sehe nur eine Handynummer. Sie sind unterwegs wahrscheinlich, ne?
Genau. Ich bin zwar unterwegs, bin aber Bürgermeisterin der Stadt Pulsnitz. Das ist eine Kleinstadt im Speckgürtel von Dresden, 30 Kilometer entfernt. Mhm. Und wir kämpfen in Sachen öffentlichen Personennahverkehr in zwei Fronten. Das eine ist, dass wir Pendlerstandort für die Stadt Dresden sind, die einen sehr guten öffentlichen Personennahverkehr hat. Der muss aber für die Pendler überhaupt erst einmal erreicht werden. Wir haben mit der Zugverbindung zwar nur 20 Minuten Wegstrecke, aber die wird nur einmal in der Stunde bedient, sodass die Pendler insbesondere bei dem Rückweg abends nach Hause im Berufsverkehr Dresden stecken bleiben und dann gegebenenfalls eine Stunde warten müssen. Das führt dazu, dass der an sich existierende gute Verkehr am Zielort nicht genutzt werden kann, weil man mit dem Auto über eine zunehmend verstopfte A4 dorthin fahren muss. Der Frust ist groß. Das ist die Seite, wo im Prinzip die Bahn durch Neuanschaffung von Zügen das zwar vorhat, auch zu tun, aber die finanziellen Möglichkeiten natürlich beschränkt sind. Im ländlichen Gebiet selber haben wir das Problem, dass wir, wenn wir unseren Standort angucken, mit drei Trägern des öffentlichen Personennahverkehrs zusammenarbeiten müssen, die natürlich alle ihre eigenen Interessen haben. Und dazu führt, dass im ländlichen Raum der öffentliche Personennahverkehr quasi ein Schülerverkehr ist. Hm. In den Schulferien und außerhalb der Schulzeiten abends findet ein öffentlicher Personennahverkehr im Prinzip nicht statt. Die alternative Fahrrad ist jetzt bei uns im Raum, dadurch, dass wir von einigen Staatsstraßen durchzogen werden, sehr schlecht, denn auf den Staatsstraßen selber ist es zu gefährlich. Die Fahrradwege daneben sind sehr kompliziert zu bauen, weil wir häufig mit Eigentumsverhältnissen im Privaten zu tun haben. Da wollen dann Private nicht verkaufen für einen Radweg. Und das Ergebnis ist, dass insbesondere die Schüler an sich auf den auf die Staatsstraße angewiesen sind, weil es keine Radwege gibt und weil das zu gefährlich ist, wir am Ende das Problem Elterntaxi produzieren und eine Verkehrsgefährdung direkt um die Schulen herum haben, weil die Schüler teilweise keine Chance haben, wenn sie mal zur dritten Stunde, wenn der Bus dann eben mal nicht fährt, fahren müssen oder zu nachmittäglichen Sportveranstaltungen, Vereinen etc. Der ländliche Raum hat halt keine große Abnehmerschaft. Mhm. Da gibt es nicht viele Menschen. Die sind aber insbesondere auf den ÖPNV angewiesen, gerade weil ältere Menschen natürlich nicht mehr gerne mit dem Auto fahren, auch auf dem Land nicht. Da sind andere Themen sicherlich spielen eine Rolle, wie jetzt gerade eben in München dargestellt. Aber die Unsicherheit wächst natürlich auch dort.
Frau Lücke, ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke. Gerade als Bürgermeisterin, also als politisch Aktive, finde ich das sehr, sehr spannend, was Sie uns da berichten. Wie ist das, was versuchen Sie denn als Bürgermeisterin, gerade wenn es jetzt auch um Dresden geht, gerade wenn es darum geht, dass Sie da abgeschnitten sind, dass Sie nicht mehr zurückkommen in Ihre kleinere Stadt? Ist das so ein bisschen der Kampf David gegen Goliath oder haben Sie das Gefühl, in Dresden, die hören auch auf Sie und Ihren kleinen Ort?
Also die Probleme sind definitiv erkannt. Das Bewusstsein ist da. Der Wille, eine Fahrradkonzeption so auszubauen, dass sie attraktiv wird, ist da. Der Wille, eine Halbstundentaktung einzuführen, ist auch da. Also dort haben wir durch Gespräche sehr viel erreicht. Das ist also keineswegs so, dass man sagt, die kleinen Städte haben dort keine Bedeutung. Gerade muss ich sagen, dass in Sachsen auch die Diskussion in den ländlichen Raum und die ländlichen Räume so weit fortgeschritten ist, dass das Thema für öffentlicher Personennahverkehr eine sehr große Rolle spielt. Es sind am Ende die unverhältnismäßig hohen Kosten, die hier häufig in den Wirtschaftlichkeitsaspekt negativ zu Buche schlagen. Da ist es natürlich in einer großen Stadt mit viel Potenzial an Nutzern eine ganz andere Möglichkeit, dann auch zu sagen, es rechnet sich als im ländlichen Raum, wo der Zuschuss natürlich immer überproportional sein muss.
Ich würde gerne noch einen weiteren Aspekt herausgreifen aus dem, was Sie gesagt haben. Das ist der Aspekt des privaten Raumes. Sie haben ja gesagt, naja, Sie würden gerne eben auch auf bestimmten Landstraßen Radwege anlegen, aber die sind zum Teil privat. Die verkaufen nicht. Wie kann man die trotzdem ins Boot holen? Oder heißt es am Ende, na gut, dann geht's dann halt da eben nicht?
Also, das ist ganz unterschiedlich. Gerade auch Landwirte erlebe ich als sehr kooperativ, die durch Flächentausch häufig bereit sind, ihre Ländereien, das sind ja meistens nur schmale Straßen, Wege entlang einer Straße abgeben. Aber manchmal ist schon das Tauschgeschäft ein Problem, wenn nämlich keine Tauschfläche zur Verfügung steht. Verkauf ist da schon manchmal etwas schwieriger. Und dann gibt es tatsächlich auch Menschen, die wirklich nicht verkaufen wollen. Und wenn wir eine Diskussion in Richtung Osten, also unsere ehemalige Kreisstadt, begucken, dort gibt es tatsächlich jetzt auch durch einen Radweg, der quasi direkt an dem, also der, wenn ein Mensch, der dort wohnt, aus der Straße aus der Haustür tritt und quasi direkt auf dem Fahrradweg steht, weil es einfach die einzige Möglichkeit ist, dann ist das in einem Fall geglückt, dass das funktioniert, aber andere sind nicht bereit zu verkaufen, was eben teilweise die gesamte Verbindung zum Beispiel zu dieser ehemaligen Kreisstadt, die zu uns gehört und die auch als Schulzentrum für die Stadt wichtig ist, mit dem Fahrrad schlicht nicht erreichbar ist. Da hängt es tatsächlich an Privatpersonen.
Ja, Frau Lücke, ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke, für diese Einschätzung, auch diese Erfahrungswerte vor allem auch aus dem ländlichen Raum. Fahren Sie weiter, fahren Sie vorsichtig und noch einen schönen Samstag wünsche ich Ihnen.
Herzlichen Dank. Wiederhören.
Danke, Frau Lücke. Frau Eberlein, Changing Cities ist ja vernetzt deutschlandweit, eben auch etwas kleineren Städten. Ist das, was Sie auch so zurückgespiegelt bekommen als Problem? Man will gerne und dann scheitert es an solchen Sachen, die Frau Lücke gerade gesagt hat?
Wir müssen da ein bisschen unterscheiden, weil natürlich vor allem der Radverkehr in den Städten vorangetrieben wird und die sind auch in kommunaler Hand. Also was Frau Lücke auch angesprochen hat, geht ja auf die Pendlerstrecken, also die Vernetzung zwischen den Orten hinaus. Und da wird es dann ganz schnell auch nicht mehr kommunale Ebene, sondern sind wir schon ganz schnell auf der Bundesebene, wenn wir auch bei Staatsstraßen, bei Landesstraßen, Bundesstraßen und so weiter unterwegs sind. Und dafür gibt es auch noch keine Lobby eigentlich. Also die Lobby findet mehr in den Orten statt, in den Kommunen. Das können jetzt kleinere oder größere Städte sein. Und da hat man eben dann nicht oft dieses Problem mit dem Privaten, sondern da bewegen wir uns auf der öffentlichen Straße, im öffentlichen Raum, für den es leichter ist, den umzuverteilen. Wenn wir natürlich dann jetzt über Bundesstraßen sprechen oder eben die Pendlerstrecken, die verbunden werden, und das war jetzt eine Strecke von 30 Kilometern, das ist auch schon ein Stück. Ich meine, ich kenne Leute, die pendeln das auch mit einem normalen Fahrrad, das kann man vielleicht auch mit einem E-Bike pendeln oder vielleicht kann man da eine andere Wegstrecke finden, aber natürlich muss diese Straße erstmal gebaut werden. Ich kenne das selber, ich komme ursprünglich aus dem Fränkischen, aus dem ländlichen Raum. Und da hat man das gleiche Problem. Man hat dort aber angefangen, die Orte zu verbinden und hat eben existierende Wege genommen. Also man hat eben Feldwege genommen, die man dann asphaltiert hat, um das zu verbinden. Also der Weg muss auch nicht immer parallel an der Bundesstraße entlang führen, meiner Meinung nach. Der kann auch ein bisschen ein kleiner Umweg sein, wenn man dann vielleicht aber auch, dann kann der auch ein touristisch attraktiver Weg sein. Das ist nicht das Hauptziel, dass er touristisch attraktiv ist. Das Hauptziel ist, dass die Menschen aus den Orten in die nächste Stadt kommen, da wo sie hinkommen, mit dem Fahrrad und so weiter. Und dann werden Strecken auch überwindbar. Vielleicht wird jetzt nicht für jeden eine Strecke von 30 Kilometern überwindbar, aber vielleicht will ich auch gar nicht die 30 Kilometer fahren, sondern ich will nur 3 Kilometer nächsten Ort fahren. Und der soll für mich erreichbar sein. Und ich glaube auch, was ich jetzt aus dem Fränkischen eben an Erfahrungen mitnehme, die Orte werden verbunden und die Straßen sind dann da und dann werden die auch genutzt.
Autos, Fahrräder, Fußgänger und jetzt neuerdings auch E-Scooter. Wem gehört die Straße in Deutschland? Das ist unser Thema hier in der Sendung im Gespräch. Sie können uns anrufen, können Ihre Meinung, Ihre Erfahrung schildern. 0800 2254 2254 ist die Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist die E-Mail-Adresse. Meine Gäste sind Isabel Eberlein vom Verein Changing Cities und Bert Kanzler, er ist Sozialwissenschaftler und Verkehrsexperte. Guten Morgen Ihnen beiden nochmal. Wir haben vor den Nachrichten über den ländlichen Raum gesprochen. Da hat uns eine Bürgermeisterin aus einem kleinen Ort bei Dresden angerufen. Herr Kanzler, Sie wollten noch ganz gerne gerade über die Strukturprobleme was ergänzen.
Ja, das war ja eine sehr beeindruckende und auch typische Schilderung der Probleme auf dem Land. Also der ÖPNV, der zu selten fährt, fehlende Radwege, schwierige Koordination der Interessen zwischen Kommune, Landkreis und der Region. Ein Aspekt fehlte mir da, und zwar, was auf dem Land, glaube ich, schon eine größere Rolle spielen könnte, wäre, dass man sozusagen irgendwas sich ausdenkt, dass nicht alle Leute alleine fahren. Also dass man sozusagen die Fahrten bündelt.
So eine Art Sharing oder genau, Sammeltaxi
als,
privat?
Ja, auch sozusagen privat. Also jetzt nicht nur ein Sammeltaxi als Angebot des öffentlichen Nahverkehrs, sondern eben auch private Fahrgemeinschaften. Was übrigens eine Weile mal vor Jahrzehnten durchaus üblich war, dass dann aber das ist auch die Folge von Individualisierung durch unterschiedliche Zeiten, wenn man arbeiten muss und so weiter, wieder ein bisschen zurückgegangen ist. Aber wir haben technisch natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten. Wir könnten schon mit einer schlauen App persönliche Wünsche, wann man fahren will, wann man Plätze anbieten kann, so matchen, dass da auch im ländlichen Raum das möglich wird. Viel einfacher, als es früher jeweils der Fall war, wo man im Supermarkt vielleicht noch einen Zettel aufhängen musste. Das heißt, wenn man und es gibt solche Apps übrigens auch für den ländlichen Raum, wo man sagt, okay, Leute, wer was anbieten kann. Und da bin ich schon der Meinung, dass man da auch sich ein bisschen mehr Fantasie erlauben muss, dass man da auch gewisse Anreize schafft. Dass man sagt, okay, Leute, die das machen, sollten auch die Möglichkeit haben, da zum Beispiel einen kleinen Obolus zu verlangen. Also da ist noch eine Menge drin. Da muss man übrigens, und da ist wieder der Bund gefragt, wir hatten vorhin schon das Thema, da sollte der Bund auch so mal sowas wie ein Programm auflegen, sagt, lass uns doch mal so Anreize schaffen für Mitnahmemöglichkeiten, die Leute auch dazu motiviert. Die sollen jetzt nicht reich damit werden, aber sozusagen da so einen Obolus zu ermöglichen. Und da ist eine Menge drin. Die Technik haben wir. Es fehlt aus meiner Ansicht nach jetzt so der Punkt, der das sozusagen ins Rollen bringt.
Und Unternehmen machen das schon. Also es gibt ja zum Beispiel das Beispiel SAP, die eben ein System eingeführt haben, dass man sagt, wer in einem vollen Auto auf dem Parkplatz fährt, der bekommt einen anderen Parkplatz. Der zahlt eben auch weniger für den Parkplatz als eine Person, die nur mit einer Person im Auto auf dem Parkplatz fährt. Und ich glaube auch gerade bei Unternehmen ist ja auch der Punkt, die sparen ja auch wieder Kosten. Die sparen ja ein, indem sie jetzt nicht ein riesen Parkhaus bauen müssen. Und wenn man im ländlichen Raum ist und weiß, Menschen pendeln in die Stadt, dann sind das ja oft, die pendeln dann vielleicht in das Stadtzentrum oder die pendeln in ein bestimmtes Industriegebiet. Da kann man ja dahin auch ganz leicht bündeln, wenn man auch weiß, es geht vor allem um die Pendelfahrten. Und die finden dann zwischen Land und Stadt statt.
Also statt nur einem im Auto, möglichst drei oder sogar vier. Aus Frankfurt ruft uns Jochen Habermann an. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, hier ist Frankfurt.
Ja, guten Morgen, ich muss mal gerade...
Das Radio etwas leiser stellen, genau, sonst haben wir eine Echoschleife.
So, das ist jetzt passiert.
Wunderbar, ich danke Ihnen, Herr Habermann. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Frankfurt, die kleinste Großstadt in Deutschland, würde ich mal sagen. Also durch das Zentrum, Alleenring oder Anlagenring sind sie in einer halben, dreiviertel Stunde durch. Und dann haben sie Frankfurt durchmarschiert. Ich wohne jetzt schon seit über 40 Jahren in einem ziemlich begehrten Stadtteil. Als ich hierher zog, war der ziemlich heruntergekommen, aber verkehrsmäßig unglaublich gut erschlossen. Kreuzung quer durch Frankfurt kam man hin. Ja, und dann kam die Sache, da musste die autogerechte Stadt her. Und dann wurden die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgeschnitten, bis nur noch eine Linie da war, aber durch eine Volksbegehren ist das also verhindert worden, die Straßenbahn völlig aus der Stadt zu halten. Und da haben wir sozusagen ein großes Problem. Warum sollte das sein? Man wollte eine autogerechte Stadt. Seit Jahren ist man nun Gott sei Dank dahinter gekommen, dass das wohl der falsche Weg ist, dass das die Stadt kaputt macht. Und da sind nun die Autos diejenigen, die ja die ganze Stadt okkupiert haben. Und es ist schwierig, sehr, sehr schwierig, dieses wieder zurückgekommen, weil dieses Bewusstsein noch nicht so gut entwickelt ist. Und da gibt es viele, viele Proteste und alles Mögliche. Wenn das Auto einen Parkplatz weniger hat, dann gibt es dann schon gleich einen kleinen Aufstand. Und da, finde ich, muss man anfangen, von unten nach oben besser zu organisieren. Das Wichtigste in einer Stadt sind die Menschen, die da wohnen, also die Fußgänger. Mhm. Und die wurden eigentlich in den letzten Jahrzehnten völlig unberücksichtigt gelassen. Die haben dann kleine, schmale Stege, auf die sie laufen können. Und die ganze Straße ist vollgeparkt mit Autos. Und zwar umsonst. Und das will der Magistrat jetzt wohl ändern in den nächsten Jahren. Parken im öffentlichen Raum ist nicht mehr kostenfrei, sondern kostet etwas. Mhm. Das ist eine sehr wichtige Sache. Und dann muss man überlegen, wie kriegt man, das Auto wurde ja immer bevorzugt und da waren auch Enteignungen überhaupt kein Problem, denn da eine Autobahn gebaut werden musste, da wurde der Besitzer eben enteignet, bekam ein bisschen Geld, da war Sache erledigt. ja, so war das.
Ja,
ganze Dörfer werden zum Beispiel enteignet, weil man die schädliche Kohle haben will. Also das sind doch so völlige Widersprüche und da muss angefangen werden. Das heißt, das Auto gehört nicht mehr in die Stadt, in den Kern der Stadt. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und das muss jetzt nicht etwa zugunsten
von Elektrorollern. Das ist also die gleiche Geschichte, die ist also völlig unmöglich. Aber sie wird ja von den Autokonzernen gesponsert, also wissen wir, warum die das so haben wollen. Sondern es muss im Grunde anfangen bei den Fußgängern, dass die über ihre den fußgängige Sachen 10 Minuten bis eine halbe Stunde innerhalb ihres Stadtbezirks oder anders raus. Und dann immer als nächstes sofort der öffentliche Nahverkehr. Der wurde also in Frankfurt ziemlich zurückgebaut. Wird jetzt ganz allmählich mit vielen Kosten wieder sozusagen renaturiert, damit also dass die Straßenbahn durchkommt. Und zwar ohne von irgendwelchen Autos oder Ampeln aufgehalten zu werden, sondern Vorrang schalten. Die zweite Sache, die ich für sehr, sehr wichtig halte, dann gibt es hier gerade in meinem Stadt einen sehr revolutionären Vorschlag des Magistrats, nämlich eine gar nicht breite Zugangsstraße vom Norden der Stadt rein ins Zentrum, jeweils eine Autospur wegzunehmen, damit die Straßenbahn gut durchkommt. Ich glaube, das wird nicht ohne starke Auseinandersetzung kommen. Halte ich aber für richtig. Und dann einen Radweg dann dafür einzurichten. Auch in Ordnung. Das, glaube ich, ist die zweite Sache, die also wichtig ist, nämlich durchgehende, ungefährliche Radwege. Und damit wird dann im Grunde ein Verkehrsträger zurückgedrängt, der teuerste und gefährlichste ist und umweltschädlichste. Also alles Negative, was jahrzehntelang hochgesponsert wurde, dieses muss nun endlich aufgeklärt werden. Und dass wir jetzt auch wissen, dass die Konzerne, die Autos bauen, auch noch Betrüger sind und ungestraft davonkommen, na, das ist dann sozusagen noch ein Nebeneffekt. Aber ich glaube, das Bewusstsein der Bevölkerung ändert sich ganz allmählich, obwohl ich erfahre, wie gesagt, so wie das Auto in irgendeiner Form beschnitten wird in seiner Beweglichkeit, gibt es Proteste seitens der Autobesitzer. Aber das hat was mit der Beweglichkeit zu tun und dem Rückbau von öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Das ist ja das Entscheidende. Und das muss natürlich auch im ländlichen Raum sein, denn die gleiche Entwicklung haben wir doch auch im Fernverkehr. Diese unglaublichen Summen, die für Autobahnen gemacht wird, was also nicht nur Ressourcen kostet, sondern Landschaft und. Das muss eben jetzt geändert werden.
Herr Habermann, ganz herzlichen Dank für Ihre Anregungen und einen schönen Tag noch. Danke nach Frankfurt. Ich will das mal gleich weitergeben an Herrn Kanzler. Zwei Sachen würde ich gerne aufgreifen. Das eine ist, darüber haben wir tatsächlich noch wenig gesprochen, ist, dass von unten, das sind die Fußgänger. Die Fußgänger sind tatsächlich in unserer Sendung bislang noch gar nicht vorgekommen. Das finde ich einen wichtigen Aspekt. Und das zweite ist der Lobbyismus, ist die starke deutsche Autoindustrie. Herr Kanzler, würden Sie sagen, da ist was dran, das ist ein großes Problem?
Ja, natürlich, an beiden Punkten ist was dran. Also die Fußgänger haben keine wirklich große Lobby. Es gibt zwar so Vereine, die sich stark machen, aber die sind nicht wirklich mächtig. Dabei sind wir alle Fußgänger, selbst Autofahrer sind Fußgänger, weil sie das Auto ja erreichen müssen. Das ist schon in der Tat ein Riesenproblem. Das geht nur, indem die Kommunen sich selber sozusagen zur Aufgabe machen, Fußgänger, 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 bei jeder Planung. Der zweite Punkt, Autolobby. Natürlich haben wir eine starke Automobillobby. Und wir haben aber auch sowas, was man sozusagen Komplizenschaft nennen könnte. Ich meine, millionenfach werden diese Autos gekauft. Ne? Also das ist ja nicht nur so, dass die Autoindustrie Autos anbietet und verkaufen will. Das ist ja ihr legitimes Interesse, sondern sie werden ja auch noch, und vor allen Dingen auch noch aus meiner Sicht, die völlig falschen Autos. Wir haben eine Zulassung von hochgewichtigen, hochmotorisierten Fahrzeugen, die in der Stadt genutzt werden, ne? Obwohl sie ja eigentlich ja annonciert werden als Fahrzeuge für Forstbetrieb oder
die SUVs meinen Sie jetzt, ne?
Ja, genau, also die völlig übermotorisierten Dinge, die werden ja massenhaft gekauft, einen Zulassungsrekord nach dem anderen in den letzten Jahren. Also wir haben da schon sowas wie auch eine Komplizenschaft. Also die Leute kaufen sowas auch freiwillig und geben viel Geld dafür aus. Das muss man auch sehen. Das ist einfach nicht nur jetzt die böse Autoindustrie, sondern wir haben da tatsächlich ein umfassenderes Problem. Aber ich würde einen Punkt nochmal, der gerade so stark gemacht wurde. Ich glaube, es gibt auf der einen Seite mittlerweile eine Stimmung im Land, die sagt, wir können nicht weitermachen wie bisher. Wir müssen umsteuern. Es gibt Mehrheiten, angefangen vom Tempolimit, es gibt mittlerweile stabile Mehrheiten, die sagen, es geht nicht so, dass man als einziges Land der Welt frei rasen kann, sondern wir brauchen da tatsächlich ein Limit.
Es gibt dann übrigens, wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf, eine schöne Weltkarte, da sind die Länder eingefärbt und da ist dann eingefärbt, in welchem Land es kein Tempolimit gibt. Und Sie sehen einen einzigen schwarzen Fleck und es ist Deutschland. Es ist wirklich das einzige Land der Welt.
Ja, also selbst da gibt es mittlerweile, glaube ich, eine Mehrheit. Es gibt auch, wir haben mit mehreren Umfragen letzter Zeit gemacht, Mehrheiten dafür, die sagen, es muss auch in den Städten eine Umverteilung des Raumes, also unser Thema heute, geben, selbst wenn es zulasten von Parkstreifen, von Autofahrspuren geht. Also es gibt es. Was es aber gleichzeitig gibt, und das macht es so schwierig, also gerade auch für Kommunalpolitiker, wenn das dann konkret vor Ort umgesetzt wird, dann melden sich immer die, die was zu verlieren haben. Ne? Also die tatsächlich aus Gewohnheit immer ihren Parkplatz vor der Haustür hatten oder die Gewerbetreibende, die glauben, sie würden, wenn die Leute da nicht schnell parken können, ihre Kunden verlieren. Das ist dann ganz konkret der Widerstand und da knicken dann natürlich viele ein, weil sie unmittelbar die Reaktion haben vor Ort und die Leute, die direkt auf der Matte stehen. Das ist genau dieser Widerspruch und den durchzuhalten ist wahnsinnig schwer. Gerade als Kommunalpolitiker, ich möchte auch oft nicht in dieser Haut stecken. Aber es gibt, kurzum, es gibt mittlerweile starke Strömung und Mehrheiten im Land, die sagen, es geht nicht weiter wie bisher. Wir müssen umverteilen, wir müssen auch zulasten des Autos da was tun.
Frau Eberlein, Sie wollten ganz gerne noch was zum Thema Widerstand oder Anregung von unten ergänzen.
Genau, wir hatten ja gerade das Beispiel aus Frankfurt, wo eben auch dafür gekämpft wurde, eine Straßenbahn zu erhalten. Und da wollte ich nochmal sagen, es sind eben die engagierten Bürgerinnen und Bürger einer Stadt, die sich auch für die Umverteilung mit einsetzen und die eben auch die Stadt umgestalten wollen und nicht nur aus dieser Mobilitätsperspektive, sondern eigentlich aus der Perspektive, wie sieht denn unsere Stadt aus? Also wie schaffen wir Begegnungszonen? Wie schaffen wir zum Beispiel auch eine lebenswerte Stadt, die vielleicht ruhiger ist, grüner ist und saubere Luft eben vor sich hat? Und dazu wollte ich eben auch nochmal sagen, man muss oft auch die Kreativität erstmal geben. So, was kann so ein Parkplatz für ein anderer Raum sein? Da gibt es zum Beispiel andere Formate für, wie den Parking Day, wo man einmal im Jahr so einen Ort umgestaltet. Oder es gibt in Köln zum Beispiel den Tag des guten Lebens, wo man die Perspektive schafft, wie sieht es denn aus ohne Autos? Ich habe mal eine ganz traurige Geschichte gehört von einer Freundin von mir, die ein kleines Kind hat. Und die sollte die Mutter hat zur Tochter gesagt, mal doch mal die Straße, wie du sie dir wünschst. Und es waren überall Autos. Und dann hat sie zu ihrer Tochter gesagt so, was ist denn, wenn die Autos weg wären? Und hat das Kind ganz lange nachgedacht, so, weil das für sie unvorstellbar war, dass in dieser Straße keine Autos waren. Und das ist für mich immer so der Moment so, wenn eine Spielstraße eine Fahrbahn ist mit rechts und links einem Parkstreifen, ist es keine Spielstraße. Und da ist auch nochmal der Punkt so, da sollten wir die Diskussion ein bisschen hinlenken, wie ist unser öffentlicher Raum? Also nicht nur immer die Mobilitätsfrage per se stellen, sondern auch so, die Mobilität verändert unseren öffentlichen Raum, wie wir unterwegs sind. Und ich meine, ich wünsche mir öfter mal so einen 1. Mai in Kreuzberg, wo dann eben alle Autos weg sind und wo man einzig und alleine mal Kinder auf der Straße spielen sieht. Und aber ich wollte auch nochmal was zu diesem politischen Aspekt nochmal kurz mit einbringen. Herr Kanzler hat gesagt, es gibt dann oft diese Widerstände. Also wenn man dann eben, es ist ja ganz wichtig in der Transformation, die Bürgerinnen und Bürger im Beteiligungsverfahren mitzunehmen. Und dann ist man in den Veranstaltungen und dann sind da immer viele AutofahrerInnen, die eben Angst haben, der Parkplatz vor der Tür ist weg. Aber dass der Parkplatz vor der Tür ein unglaubliches Privileg ist, im öffentlichen Raum sein für 40 Euro vielleicht einen Anwohnerparkausweis zu haben oder eben auch kostenlos im öffentlichen Raum zu parken. Das ist Raum, der uns allen gehört und der eben privilegiert nur einer Gruppe zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube, an diesem Privileg müssen wir was ändern und wir müssen eben auch aufbrechen, so ein bisschen die Einschätzung auch zum Beispiel von den Gewerbetreibenden. Wir müssen die auch mitnehmen und wir müssen sagen, also wir müssen das drehen im Sagen, okay, wir müssen uns jetzt vielleicht verändern, aber wir bekommen alle was davon. Wir profitieren alle davon. Und nochmal zu dem Aspekt der Gewerbetreibenden, die oft Angst haben vor Verkehrsberuhigung in der Stadt. Alle Studien zeigen, dass es positiv sich auswirkt auf die Entwicklung von den Geschäften, weil natürlich ich als Fußgängerin öfter vor dem Schaufenster stehen bleibe und was mitnehme, als Fahrradfahrerin auch, als wenn ich im Auto einfach durchfahren kann.
Sie müssen auch häufiger einkaufen.
Genau. Also weil ich vielleicht nicht alles auf einmal einkaufen kann.
Wir haben verschiedene E-Mails bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern. Eine ist eine Presseinformation, die lese ich trotzdem mal vor, weil sie genau zu unserem Thema passt und vielleicht nicht ganz uninteressant ist. Da geht es um ein Projekt namens Neue Mobilität Berlin in Charlottenburg-Wilmersdorf. Und zwar heißt das Ganze Sommerflotte. Da geht es darum, dass Autobesitzerinnen und Autobesitzer in Charlottenburg-Wilmersdorf kostenlos die Angebote von 19 Mobilitätsanbietern nutzen dürfen, wenn sie ihren Privatwagen im Rahmen eben dieser Aktion Sommerflotte 2019 von Juni bis September für einen Monat nachweislich nicht nutzen. Herr Kanzler, kennen Sie diese Aktion?
Ja, die ist vor allen Dingen deswegen auch so interessant, weil dahinter eine Einheit des BMW-Konzerns steckt, die das Ganze betreut und initiiert hat und die seinen sehr großen Aufwand treibt mit der Überlegung, Wenn es zukünftig eben nicht so sein kann, dass jeder sein Privatauto in der Stadt hat, dann müssen wir auch als Autokonzern eine Alternative anbieten. Und die heißt dann schlichtweg Mobilitätsdienstleistung. Und die umfasst dann alles. Also den öffentlichen Nahverkehr, das Leihauto, das Carsharing-Auto, bis hin übrigens auch zu den neuen Verkehrsmitteln, die ja auch Teil dieser Sendung sind, nämlich E-Scooter und Leihfahrräder und Pedelecs und Lastenfahrräder. Das ist im Prinzip, und das ist die Idee auch jetzt in diesem Projekt Neue Mobilität, dass man sozusagen ein ganzes Paket, nicht einzelne Dinge gebucht werden, sondern ein ganzes Paket zur Verfügung steht, wo ich auch als Nutzer nicht kompliziert irgendwas kombiniere, sondern wo ich das sozusagen als Paket kriege und wenn ich das Auto dann für einen Monat abgebe, ich das auch noch mit einem Bonus versehen nutzen kann, in der Hoffnung, dass die Erfahrungen so positiv sind, dass ich dann sage, okay, das ist eigentlich viel besser als das Auto, was ja, wie gesagt, dauernd rumsteht, wo ich dann einen Parkplatz suchen muss, was ja auch eine Last ist, nicht nur eine Freiheitsversprechen, sondern auch eine Last. Und ich mit diesem Alternativangebot ziemlich gut klarkomme. Das ist ja die Hoffnung und ich finde dies nicht ganz unberechtigt.
Sie haben gerade schon unsere neuen Verkehrsteilnehmer angesprochen, die E-Scooter. Wir haben hier noch zwei E-Mails, die ich ganz kurz vorlesen möchte. Eine von Sabine Ronge aus Hannover. Sie schreibt, ich fahre am meisten Rad, doch Radfahrer verhalten sich oft nicht anders als rücksichtslose Autofahrer. Viele Radfahrer missachten Regeln und fahren rücksichtslos. So macht Radfahren in der Stadt wenig Spaß. Ich weiß allerdings nicht, wie man diesem Problem begegnen kann, schreibt Sabine Ronge. Und Katharina Bruns schreibt eine E-Mail. Ich bin hauptsächlich Radfahrerin oder Fußgängerin. Berlin ist ein gefährliches Pflaster. Die vielen Baustellen und viel zu viele Autos verschärfen die ohnehin angespannte Verkehrslage zusätzlich. Hinzu kommen die inflationären Biker-Scooter-Angebote. Und da sind wir genau beim Thema. Seit dem 15. Juni dürfen wir ja auch diese E-Scooter benutzen. Kann man sich vorstellen, wie den guten alten Tretroller, nur eben ohne Treten, sondern mit Elektroantrieb. Haben Sie diese Befürchtung auch, dass das noch einmal zusätzlich den Verkehrsraum verstopft?
Ja, das wird so sein, weil die kommen ja jetzt dazu. Und wir sind dann genau bei dem Thema unserer heutigen Sendung. Es geht, dass ja, sag mal, der Druck steigt, den Verkehrsraum insgesamt zu neu aufzuteilen. Und weil nicht sein kann, und das sieht das Gesetz ja auch vor, Gott sei Dank nach Protesten, dass die Dinger auf dem Bürgersteig genutzt werden dürfen sie nicht, ausdrücklich nicht. Mhm. Und sie dürfen den Radweg benutzen und wo kein Radweg ist, müssen sie den Straßenraum benutzen. Das finde ich auch eine prinziprichtige Regelung und das wird dazu führen, in der Tat, dass jetzt der Druck noch weiter steigt, zu sagen, okay, wir brauchen mehr und breitere Radwege, damit die E-Scooter da auch noch drauf können. Übrigens, mindestens so problematisch wie die E-Scooter sind natürlich unter dem Aspekt die Lastenfahrräder, weil die verbrauchen sehr viel Platz, das Überholen ist oft schwierig. Das heißt, der Druck, dass wir breite Radwege bauen, abgetrennte, geschützte Radwege wird steigen und das ist auch gut so.
Herr Kanzler, haben Sie schon mal so einen E-Scooter ausprobiert?
Ja, ich bin damit gefahren. Ich habe das Glück auf einem privaten Gelände, wo genug Platz ist, um Verkehrsangebote neu auszuprobieren, das seit Monaten schon zur Verfügung steht und die sind schon verdammt schnell. Also sobald man sich einmal abgestoßen hat, hat man sehr schnell diese 20 km/h erreicht. Der Bremsweg ist erstaunlich lang, da muss man echt am Anfang sich dran gewöhnen, aber es macht schon noch Spaß.
Frau Eberlein, hat es Ihnen auch Spaß gemacht auf dem E-Scooter oder hatten Sie noch gar nicht das Vergnügen?
Ich hatte das Vergnügen schon, es war auf dem Eurof Campus. Da hatte ich das Problem, dass man einen sehr glatten Untergrund braucht. Also wenn sobald ein bisschen Kopfsteinpflaster, sobald ein bisschen eine Unebenheit da ist, fand ich es sehr schnell gefährlich und habe mich auch gleichzeitig gefragt, was mache ich mit meinem Gepäck? Also ich finde es begrüßenswert, dass es irgendwie vielleicht auch neue Menschen dazu anregt, ihr Mobilitätsverhalten zu überdenken. Und meine große Hoffnung ist natürlich, dass Menschen aus dem Auto vielleicht den E-Scooter nutzen, um damit dann zum ÖPNV zu fahren und so weiter. Also ein multimodales Verkehrsangebot schaffen. Aber meine Sorge, die teile ich genau, oder die Ansicht teile ich, wir brauchen breitere Radwege dafür. Also wenn diese E-Scooter kommen und was sie jetzt ja de facto tun, darf es eben auch nicht nur eine, wie von mir gesagte, Marketingkampagne sein, sondern es braucht eine Umsetzung. Und es braucht jetzt eine schnelle Umsetzung, weil jetzt kommen die Scooter auf den Markt. Viele neue Unternehmen, man sieht die jetzt hier auch schon in Berlin rumfahren und der Platz reicht aber nicht aus.
Aus Hamburg ruft uns Frau Metzel an. Schönen guten Morgen, Frau Metzel. Guten Morgen.
Oh, jetzt bin ich dran.
Ja. Jetzt sind Sie dran. Schönen guten Morgen nach Hamburg.
Guten Morgen, ja. Also ich bin Fußgängerin, Fahrradfahrerin und Benutzerin öffentlicher Verkehrsmittel.
Ja.
Also ich stand neulich auch neben so einem Monster-Truck. Nur ich wäre doch überhaupt nicht auf die Idee gekommen, auf Teufel komm raus, mein Vorfahrtsrecht in Anspruch zu nehmen. Und wenn ich das getan, da bin ich doch David gegen Goliath. Das weiß ich doch. Und wenn ich das getan hätte, weil ich das unbedingt wollte, dann hätte ich mich erstens bemerkbar gemacht irgendwie. Und ich hätte auf jeden Fall geguckt, wohin er will, hätte ich hinten geguckt. Aber ich würde niemals einfach losfahren. Und ich finde insgesamt, Leute, denkt nicht immer, ich habe recht, sondern seid einfach rücksichtsvoll und achtet auch auf eure eigene Sicherheit. Und die Relation muss doch irgendwie stimmen. Und ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass jetzt die Lkw-Fahrer so furchtbar an den Pranger gestellt werden.
Da fällt mir der alte Spruch ein, auf dem Grabstein stand, ich hatte Vorfahrt.
Genau. Und das scheint irgendwie doch, ich bin sonst nicht so, dass ich sage, oh, typisch deutsch, aber das scheint mir doch eine etwas deutsche Angelegenheit zu sein.
Frau Metzl, würden Sie sich auch auf so einen E-Scooter setzen?
Nein. Ich habe eine Hüft-OP hinter mir. Ich fahre sowieso auch nur noch so selten Rad, weil ehrlich gesagt, ich... Nach meinen Beobachtungen und meinen Erfahrungen sind die Fahrradfahrer leider sehr rücksichtslos. Und sie fahren kreuz und quer und fahren auf der falschen Seite, nehmen dann keine Rücksicht, kommen von rechts plötzlich, halten an der Bushaltestelle nicht an. Ja, ich darf ja. Ich begreife es nicht, wenn da eine Bushaltestelle ist und gleichzeitig eine Ampel mit Fußgängerüberweg. Und da ist für mich für die Fahrradfahrer eigentlich rot, aber sie fahren da einfach durch. Altes Mütterchen will noch in den Bus, klingelingeling. Ich sag zu der jungen Frau, Entschuldigung, ist eine Bushaltestelle. Ist mir doch egal. Also tut mir leid. Und ich nehme auch wahr, dass die Menschen, also die Fußgänger, doch recht aggressiv und gegenüber den Fahrradfahrern geworden sind, also so, oder unfreundlich. Mhm. Eben aufgrund dieses Verhaltens. Ich kann nur sagen, ihr stimmt, ihr habt recht.
Also Frau Metzl aus Hamburg plädiert für mehr gegenseitige Rücksichtsnahme im Straßenverkehr. Danke für Ihren Anruf, Frau Metzl, und noch einen schönen Tag.
Gerne, danke, gleichfalls. Tschüss.
Tschüss. Heute ist unser Thema, wem gehört die Straße? Und wenn wir das, was unsere Hörerin aus Hamburg, Frau Metzl, vorhin gesagt hat, nochmal aufgreifen, dann war es ein Plädoyer für mehr Rücksichtsnahme, Herr Kanzler. Da wollten Sie nochmal ansetzen.
Ja, weil was manchmal so ein bisschen aufkommt, ist die Radfahrer, ne? Oder die Fußgänger oder die Lkw-Fahrer. Und das ist natürlich Unsinn. Es gibt immer solche und solche. Es gibt natürlich auch rücksichtslose Radfahrer und rücksichtslose Fußgänger und rücksichtslose Autofahrer. Insgesamt hat dieses Niveau von Rücksicht natürlich auch was damit zu tun, wie viel Platz jedem Verkehrsmittel zur Verfügung steht. Und nochmal, der Blick in die Niederlande, der ist da, glaube ich, sehr lehrreich. Dort gibt es viel Platz für Radfahrer, übrigens auch viel Platz für Fußgänger. Und da ist insgesamt aus meinem Gefühl das viel entspannter. Das sieht man übrigens auch daran, dass da kaum jemand Helm trägt. Die Helmquote in den Niederlanden ist ganz gering und die Leute, die da Helm tragen, sind meistens Deutsche. Das heißt, man hat da gar nicht das Gefühl, irgendwie bedroht zu sein. Und insgesamt ist das Klima dort viel besser. Und das hat eben was damit zu tun, dass der Platz da ist, dass viele Leute fahren, viele verschiedene Leute fahren, auch Ältere, viele Frauen, Kinder. Da sind nicht nur die Kampfradler unterwegs. Also das ist schon eine ganz andere Situation. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Präsenz eines Verkehrsmittels, dem Platz und dem Verhalten und der Gesamtstimmung. Und das muss man einfach, ich finde, das kann man lernen. Und das heißt in der Umsetzung, man muss eine Infrastruktur schaffen, man muss Wege schaffen, die eben genügend Platz bieten zum einen und auch sicher sind, dass nicht von der Seite beispielsweise da ein Auto reinfahren kann. Oder eben, dass die Situation an der Kreuzung, das ist immer das Brenzligste, dass die Fahrräder vor den Autos stehen, Sicht gesehen werden können, dass die Abbiegesituation so ist, dass immer alle Verkehrsteilnehmer, eben auch die Fußgänger und die Radfahrer, gesehen werden können von allen. Mhm. Das ist ganz wichtig und das muss man entsprechend umbauen. Und da, wie gesagt, empfehle ich jedem, auch jedem Kommunalpolitiker, eine Dienstfahrt in die Niederlande, ist faktisch egal, in welche Stadt, ob eine kleine oder eine mittelgroße. Wir hatten vorhin das Beispiel Gütersloh, da wäre vielleicht vergleichbar Groningen oder Houten. Das sind zwei Städte, die haben das komplett umgebaut und da haben wir eine nicht wesentlich entspanntere Grundstimmung.
Also Herr Kanzler, Raum ist eine Schlüsselfrage bei einer guten Verkehrsplanung. Ich würde trotzdem mal behaupten, dass es auch eine Mentalitätsfrage ist, wenn wir in die Niederlande schauen, denn das Fahrrad hat dort eine andere Tradition, eine andere Bedeutung. Selbst das Königspaar setzt sich auf das Fahrrad. Stellen sich mal die Bundeskanzlerin oder den Bundespräsidenten auf dem Fahrrad vor. Habe ich so noch nicht gesehen. Frau Eberlein, ist es tatsächlich auch eine Kulturfrage und nicht nur eine Frage von Verkehrsplanung?
Klar, es ist auch eine Kulturfrage, aber woher kommt die Kultur? Also wenn wir noch mal ganz kurz nach Dänemark gucken, da wurde der erste Radweg 1896 gebaut. Das sind wir natürlich jetzt schon ein bisschen her, aber das Fahrrad ist ja auch schon 200 Jahre alt. Und trotzdem hat man halt in Dänemark und in den Niederlanden schon vor über 40 Jahren angefangen, das Fahrrad auch in den Mittelpunkt der Verkehrsplanung zu stellen. Und natürlich erwächst daraus auch eine Kultur. Ich habe selbst in Amsterdam studiert, da gibt es mittlerweile Rap-Videos, wo die Rapper auf dem Fahrrad unterwegs sind. Das ist ein ganz anderer Teil der Kultur. Und in Deutschland haben wir eine fahrradfreundliche Persönlichkeit, die wir ausgezeichnet haben. Aber man sieht wenig Prominenz und man sieht wenig PolitikerInnen auf dem Fahrrad. Ich würde mir mal wünschen, ein Bild von irgendwie Angela Merkel auf dem Fahrrad. In Holland ist es bekannt, dass irgendwie Mark Rutte jeden Tag als Premierminister mit dem Fahrrad ins Parlament fährt. Und ein Aspekt, den ich zur sicheren Infrastruktur auch noch hinzufügen möchte, ist, wir brauchen eine Infrastruktur, in der alle von 8 bis 80 fahren. Und wenn ich in Holland mir das angucke, dann fahren da auch alle, egal ob Alter, Hautfarbe, Religion, soziale Schicht, da fahren alle. Und das ist auch super, dass da alle fahren. Und es ist eben auch wieder zurückzuführen auf die Infrastruktur, weil man sagt eben oft auch, wenn man von diesen KampfradlerInnen spricht, den Begriff möchte ich gar nicht verwenden, aber es gibt auch diesen Begriff der Urban Warriors, also der städtischen Krieger, in allen Verkehrsteilnehmern auch. Und es gibt aber ganz viele Menschen, die einfach Sorge haben im Straßenverkehr, und das sind leider oft auch Frauen, die eben auch andere Mobilitätsbedürfnisse haben. Und gerade in unseren Nachbarländern werden diese Bedürfnisse mehr in den Vordergrund gestellt, dass man eben sicher unterwegs ist, dass man auch irgendwie gute Abstellmöglichkeiten findet für das Rad vor der Kita, vor der Schule, weil eben Frauen doch noch oft auch die ganze Pflegearbeit erledigen oder Einkäufe. Und ich glaube, da müssen wir auch unsere Städte hinbewegen. Und da können wir auch bezüglich der Kultur viel aus unseren Nachbarländern lernen.
Sie haben ein Stichwort gegeben, nämlich die Frauen im Verkehr. Dann nehmen wir doch mal eine Frau, die uns anruft, nämlich Frau Bauer-Brümmel aus Krassau. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe zu vielen Punkten eigentlich was zu sagen, merke ich gerade so im Zuhören. Warum ich angerufen habe, war tatsächlich, weil ich feststelle, dass sehr viele Leute auf den Gehsteigen parken. Mhm. Und das ärgert mich wirklich sehr. Ich habe zum Beispiel ein Enkelkind, das im Rollstuhl sitzt. So, dann kommt so ein Rollstuhlfahrer und muss über diesen, das sind bestimmt 15 Zentimeter, über diesen Absteig runter. Oder die alten Leute mit ihren Rollatoren oder die Radfahrer, die Kinder. All diese Leute müssen dann wirklich für so ein parkendes Auto auf die Straße, rum um das Auto und drüben wieder hoch, was zum Beispiel für einen Rollstuhlfahrer ja gar nicht geht.
Also,
jetzt, ja, ich denke, dass viele Autofahrer sich gar keine Gedanken darüber machen. Die kennen das Problem nicht, sitzen immer in ihrem Auto und checken das nicht. Und dann ist auch noch auffällig, dass das oft, also ich wohne auf dem Land in einer Kleinstadt oder in einer Marktgemeinde, und dann merke ich, dass wenn ein Auto auf dem Gehsteig parkt, kommen trotzdem keine zwei Autos aneinander vorbei. Es ist also völlig sinnlos.
Also da sind wir wieder, Frau Bauer-Brümmel, danke für diese Anregung, für diese Einrichtung. Wir sind wieder bei, würde ich sagen, einer Mentalitätsfrage und offenbar dem Problem, dass sich der einzelne Verkehrsteilnehmer nicht so richtig in den anderen hineindenken kann. Kann man das so beschreiben?
Ja, so sehe ich das auch. Mhm. Und darum war mir das ein Anliegen, das mal zu sagen. Ich denke, vielleicht hört der eine oder andere das und macht sich Gedanken darüber. Wollte ich auch noch was sagen, also zu dem Thema, weil das gerade kam, Kampfradler. Mhm. Wir sind leidenschaftliche Radfahrer und machen auch große Radreisen. Wir waren jetzt über 2000 Kilometer unterwegs.
2000? Respekt.
Ja. Wir Respekt. Sind vom Chiemsee an den Atlantik gefahren.
Wow.
Und da gibt es also im Übrigen wunderbare Radwege, die also auch ausgewiesen sind. Und weil das vorher auch angesprochen wurde, dann geht es halt mal über eine kleine, wenig befahrene Straße oder es geht über Feldwege, also jetzt gepflegte Feldwege, ja, dass man auch wirklich mit dem Rad fahren kann. Und das ist alles völlig unkompliziert. Also das kann man auch als Kommune machen. Das ist möglich. Mhm. Und zu den Kampfradlern wollte ich sagen, was mir schon passiert ist. Ich fahre an einer Fußgängerin oder einem Ehepaar mit Hund vorbei und ich klingle nicht. Ich werde geschimpft, weil ich nicht geklingelt habe.
Das kenne ich auch. Aber, ja. wenn sie klingeln, dann erschrecken sich die Fußgänger und schimpfen auch.
Und schimpfen auch, genau. Also man weiß gar nicht wirklich, wie man es machen soll. Mhm. Mein persönlicher Weg ist dann, ich klingle und wenn ich sage ich grundsätzlich Dankeschön. Mhm. Ja. Das ist halt, ja, gut. Und dann wollte ich noch erzählen, also wie gesagt, wir waren jetzt 2000 Kilometer unterwegs, sind durch Frankreich gefahren, haben das auch im Übrigen in Konstanz gesehen, da gibt es regelrechte Radstraßen. Mhm. Also Straßen, die nur für Radfahrer ausgewiesen sind. Teilweise kann auch ein Autofahrer drüber fahren, muss dann aber immer zu dem Radfahrer Vorfahrt geben und muss ganz langsam fahren. Oder wir sind auch durch Paris geradelt, da ist es auch der Fall, da werden die Busspuren für Radfahrer freigegeben. Also da fährt der Bus, da fahren die Radfahrer und da fährt ein Taxi. Und
das gibt es in Deutschland auch, ja. Hm.
Ja, das ist doch auch eine tolle Möglichkeit. Hm. Also wir sind schadlos eine halbe Stunde durch Paris geradelt, weil einfach auch die Franzosen viel gelassener sind und das auch akzeptieren, wenn ein Radfahrer oder ein Motorradfahrer vorfährt. Da gibt es das nicht, dieses ach, unverschämt, der ist jetzt schneller oder der stellt sich vor mich hin.
Frau Bauer-Brümmel, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und auch für Ihre länderübergreifenden Eindrücke. Dankeschön. Ja. Danke, schönen Samstag noch. Danke, wiederhören.
Ja, danke.
Herr Kanzler, Sie haben gerade bedächtig das Haupt gewiegt, als es um das Thema geht, die Franzosen seien entspannter. Würden Sie da widersprechen?
Also ich weigere mich so ein bisschen, die Franzosen sind so und die Deutschen sind so. Das hängt immer ganz davon ab, wie die Situation ist. Und in Frankreich, in Paris jetzt gerade, gibt es eine sehr, sehr ehrgeizige Bürgermeisterin, die sich auf das Programm geschrieben hat, das Fahrrad zu fördern. Sie hat zum Beispiel das Seineufer jetzt in den letzten Jahren sukzessive frei gemacht für Radfahrer und für Flaneure. Und die Autos verbannt und sie hat tatsächlich diese Busspurregelung systematisch eingeführt. Das ist alles richtig und das führt auch dazu, dass man dann das Ergebnis hat. Aber ich bleibe dabei, es gibt ganz einen engen Zusammenhang zwischen der Infrastruktur, zwischen den Gegebenheiten und dem Verhalten. Und auch nochmal zum Thema Gehsteigparken. Warum ist denn das so verbreitet? Weil das ja auch nichts kostet. Ja. Also schlimmstenfalls kriege ich ein Ticket und muss dann irgendwie 15 Euro zahlen. Da kann man vielleicht auch mal gucken, wie das andere machen. Ne? In Spanien zahlt man mindestens 100 Euro. Ne? Und das wird dann auch durchgezogen, weil es eine Einnahmequelle ist. Und das wäre zum Beispiel so mal ein Anfang, indem man sagt, Leute, das ist ein Regelverstoß, den ahnen wir jetzt mal. Das ist das Gleiche mit dem Parken in der zweiten Reihe. Wenn man das ordentlich ahnen würde und wenn das wirklich was kostet, dann gehe ich jede Wette ein, dass das auch zurückgeht.
Maria Leuchter ruft uns aus Hamburg an. Guten Morgen, Frau Leuchter.
Guten Morgen, Grüße in die Runde.
Ja, Grüße zurück.
Ja, das Flanieren, das, ich weiß es halt von früher. Früher wurde flaniert, es wurde spaziert, es gab Reisen. Ich meine, unsere Sehnsucht nach dem Süden, denken wir an Goethe und seine Zeitgenossen. Also da war die Fortbewegung und wem gehört die Straße sicher? Ganz anders als heute. Ich sag ja, also ich beantworte die Frage gerne so, sie gehört uns allen. Aber, wie es ja schon ausgeführt wurde, sowohl von den Räumlichkeiten als auch von der Lobby, ist letztendlich das Auto das Mittel der Wahl der meisten Menschen. Das Umdenken geht sehr langsam. Also in den 90er Jahren hatte ich überhaupt kein Auto, da habe ich in Köln gelebt. Und wunderbar mit dem Carsharing Stadtauto, Stadt mit 2T geschrieben, zurechtgekommen, recht lange. Und ich wohnte so zentral, ich konnte die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und das Fahrrad. Und bin auch viel zu Fuß gelaufen. Jetzt lebe ich in Hamburg und ich habe ein kleines Auto, das schöne kleine bunte, ohne Namen zu nennen, wie es früher bunt war, der Zweisitzer. Fängt mit S an und hört mit T auf. Und mir begegnen leider auch immer diese großen SUVs, sowohl wie sie parken, groß und protzig und hier bin ich und geh weg, du störst als Fußgänger oder halt auch als Radfahrer. Und das ist manchmal wirklich schon so ein kleiner Kampf. Und ich habe mir jetzt angewohnt, das Auto ganz oft stehen zu lassen und die Wege anders zu wählen, eben zu Fuß mit dem Rade oder hier kann man wunderbar mit U-Bahn und Bus fahren, wo ich wohne. Das genieße ich dann und dann gehe ich diesem Ärger aus dem Wege. Und in der Nachbarschaft ist es auch sehr schön, da ist ein Nachbar, der hat ein größeres Auto im Sinne von, ich darf ja keinen Namen nennen, aber so eine kleine Ladefläche dabei. Und wenn mal was zu transportieren ist, stellt er das immer allen Nachbarn zur Verfügung. Mhm. Das finde ich auch so eine wunderbare Sache.
Schöne Geste,
ja. Und ja, und wenn ich eine Person mitnehmen kann, tue ich das auch sehr gerne.
Frau Leuchter,
also
Sie haben,
wir tauschen uns da aus, sag ich mal, schon länger. Also vom Bewusstsein her haben wir da, glaube ich, schon seit, also ich zumindest bestimmt schon seit 30 Jahren bin ich da schon im Bewusstsein und ich bin auch schon so erzogen worden. Also ich fuhr schon als Kind immer mit dem Fahrrad, ich bin am Niederrhein groß geworden, nahe an der niederländischen Grenze und dort ist einfach Fahrradfahren Usus. Und da waren nicht super ausgebaute Fahrradwege und da gab es auch keine super Fahrradstraße, wie man das heute braucht, auch hier in Hamburg an der Alster entlang. Das ist im Grunde für mich eine Kampfstraße. Denn wer ist schneller? Wer schafft es besser, hier durchzukommen? Und das ist ganz, ganz schlimm geworden. Und was ich schon erlebt habe an Bepöbelungen, an mir wurde aufs Dach geklopft am Auto, mein Auto wurde schon bespuckt, ich wurde schon als Fußgänger angerempelt, angeschrien, ich hatte mal einen Unfall und musste am Rollator gehen und bin eine große Straße gegangen hier in Eimsbüttel und da muss ich mir den Weg teilen mit anderen Verkehrsteilnehmern und es ist so rücksichtslos, auch wie die Dame sagte eben mit dem Klingeln, klingel ich nicht. Ich mache so, ich steige einfach ab und schiebe. So habe ich es auch mal gelernt als Kind. Man schiebt über den Fußgängerüberweg, man schiebt über den Bürgersteig. Das ist der Steig des Bürgers, sprich der Weg desjenigen, der geht, der Bürger dieser Stadt ist. So habe ich es mal gelernt und mir widerstrebt das alles. Heute fährt die Mutter mit dem Kind einfach über den Zebrastreifen mit dem Rad, keiner hält an. Hm. Das ist alles selbstverständlich.
Und es ist auch unterschiedlich. Das ist auch zum Beispiel ein Unterschied, Frau Leuchter, ob Sie in einer Großstadt wie Hamburg leben oder in kleinen Städten. Also ich erlebe das in meiner Wahlheimat Stralsund, dass wirklich zu 90% die Menschen am Zebrastreifen halten. In Berlin, würde ich sagen, sind es dann 10%. Dann dreht sich das genau um.
Also ich, oder es sind auch 10. Also ich sehe das wie Sie. Und es hat was mit der Erziehung zu tun letztendlich. Es hat etwas mit dem Bewusstsein zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass der Kopf rund ist, damit man das Denken wechseln kann. Also sprich, wenn ich Autofahrer bin, bitte auch die Denke an die Fußgänger, an die Mutter mit dem Kinderwagen oder an das kleine Kind, was aus der Schule kommt mit dem Tornister auf dem Rücken. Etwas mehr Einfühlungsvermögen, etwas mehr Mitgefühl auf unseren Wegen, denn sie gehören uns allen. Und was ich auch besonders nochmal erwähnen möchte, ist, das Auto hat so eine starke Lobby in Deutschland. Das ist unglaublich. Es wurde ja in verschiedenen Beiträgen schon angesprochen. Also, dass unsere Bundeskanzler, unsere Minister in dicken Autos vorfahren, dass sie dieses protzige Gehabe letztendlich haben. Das Auto ist ein Statussymbol. Hm. Wer ein Auto mit dem Stern fährt als Beispiel, der ist was, der gilt was. Das darf es nicht sein. Ich bin so gerne in den Niederlanden, wo die Menschen einfach in Anführungsstrichen normal sind. Oder auch in Frankreich. Und nicht so, hier kommt das dicke Auto, hier bin ich wer. Nein. So,
Frau Leuchter, Frau Leuchter, vielen Dank für Ihre Anregungen. Vielen Dank auch für den schönen Spruch, dass der Kopf rund ist, damit das Denken die Richtung ändern kann. Ich gebe Ihre Anregung nochmal hier in die Runde. Und zwar angeregt nochmal von einer E-Mail. Matthias Fischer, ebenfalls aus Hamburg, der hat geschrieben, ich glaube, dass es ein gutes Miteinander gäbe, wenn sich alle Verkehrsteilnehmer an die Regeln halten würde. Frau Eberlein, das wäre schon mal ein Anfang, oder?
Auf jeden Fall wäre es ein Anfang. Aber ich will auch nochmal sagen, so, es braucht dafür die richtige Infrastruktur. Also die Regeln sind das eine. Aber es geht nicht nur um Disziplinierung, sondern es geht darum, wenn ich sicher fahren kann, wenn ich rechts abbiegen kann, ohne irgendwie vom LKW erfasst zu werden als Radfahrerin oder wenn ich eben die Straße überqueren kann, sicher und eben nicht irgendwie, dass nur 10% der anderen Verkehrsteilnehmer auf mich Rücksicht nehmen, dann ist es eine gute Stadt.
Würden Sie, Herr Kanzler, sagen, dass für eine erfolgreiche Verkehrswende, also wir haben jetzt sehr viel über Infrastrukturveränderungen gesprochen in dieser Sendung, aber würden Sie trotzdem sagen, dass es für eine erfolgreiche Verkehrswende zuerst das Verhalten der Verkehrsteilnehmer ändern muss?
Nee, also ein zuerst gibt es da, glaube ich, nicht, sondern es muss gleichzeitig muss die Infrastruktur anders gebaut werden. Das haben wir lange drüber gesprochen. Es muss auch das, was es übrigens in Keimen auch schon gibt, sozusagen bestimmte Stimmungen. Es ist auch jetzt schon für viele Leute, also für mich zumindest, völlig unanständig, mit dem SUV in die Stadt zu fahren. Oder mit dem SUV vor der Schule das Kind abzugeben und damit andere zu gefährden. Das muss einfach wesentlich klar sein, dass sich das nicht gehört. Das ist Trump-mäßig. Das ist rücksichtslos.
Das hat auch zugenommen. Ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, da ist kein Kind mit dem Auto gebracht worden. Doch, nein, Moment, die aus Friesland kamen, die vom Land kamen, denen hat man dann nicht zugemutet, dass die 30 Kilometer in die Stadt fahren mussten. Aber alle anderen sind mit dem Fahrrad gefahren oder zu Fuß gegangen.
Aber das ist natürlich auch eine Infrastrukturfrage. Man müsste natürlich Schutzzonen vor den Schulen bauen. Ne? Muss klar sein, 100 Meter, da kommt kein SUV oder auch kein anderes Auto rein. So.
Und auch die Unabhängigkeit der Kinder, dass die einfach selber zu Fuß da zur Schule gehen können oder eben mit dem Fahrrad und eben auch unabhängige Verkehrsteilnehmerinnen werden dadurch.
Also, es gibt eine Menge Baustellen, eine Menge Thema, wenn man das Verhalten auf den Straßen in Deutschland verbessern will. Das war heute unser Thema. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben, die uns geschrieben haben, die mitgemacht haben. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen, Isabel Eberlein vom Verein Changing Cities und Bert Kanzler, er ist Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.